Den Anfang machte eine Veröffentlichung im Jahr 1979. Damals hat das Innenministerium ein Gutachten Sport und Gewalt veröffentlicht. Darin wurde erstmals der zielgruppenorientierte Einsatz von Sozialarbeitern in den Fanszenen gefordert. In der Folge gab es 1981 die Gründung des ersten Fanprojekts. 40 Jahre später gibt es nach meinem Kenntnisstand 72. Kürzlich erfolgte die Genehmigung für die Standorte Würzburg und Krefeld. Seit 1991 gibt es auch in Jena eine sozialpädagogische Anlaufstelle für Fußballfans. Das damalige Fanprojekt Thüringen war die erste derartige Einrichtung im Fußball-Osten. Aktuell sind es 15 Fanprojekte im Ostverbund der Bundesarbeitsgemeinschaft. Die Zahlen sind recht eindrucksvoll und belegen, dass in den vergangenen Jahren in den deutschen Fußballstadien es deutlich friedlicher und sicherer geworden ist. Das ist auch ein Verdienst der Fanprojekte. Dennoch gibt es aktuell innerhalb des DFB eine Reformdiskussion, die für Irritationen sorgt. Über die vergangene Arbeit, die aktuelle Diskussion und die Perspektive der Fanprojekte spreche ich heute mit Matthias Stein, dem Leiter des Projektes in Jena.
Langsam in historischen Dimensionen. Ich habe vorhin mal gesagt, über solch einen Sieg im Derby redet man ein Jahr. Vielleicht werden Sie über dieses Spiel ähnlich lange reden, wie über große Erfolge der Jena in längst vergangenen Zeiten.
Ich muss sagen, ich habe selten so deprimierte und niedergeschlagene Fans erlebt wie am Freitagabend im Bruchwegstadion zu Mainz. Es waren ungefähr 200 Jenaer Fans mit nach Mainz gereist in der Hoffnung auf ein kleines Fußballwunder, die bitterlich enttäuscht wurden. Ich habe zum ersten Mal erlebt, dass Fans aus den neuen Bundesländern, von denen ich das vorher überhaupt nicht kannte, ihre Schals verbrannt haben im Stadion. Es war einfach eine riesengroße, bittere Enttäuschung, Niedergeschlagenheit und Resignation.
Was passiert denn mit dem Fanprojekt jetzt, da der FC Karlsruhe Jena wohl aller Voraussicht nach in der Regionalliga spielen wird? Wird es in seiner Form weiter bestehen können, auch in seiner Form als Halt auch für Jugendliche in Jena?
Auch im Falle eines Abstieges wäre die bisherige Finanzierung für mindestens ein weiteres Jahr gesichert. Und in den nächsten Tagen und Wochen werden wir auch strukturell entsprechend die Weichen stellen, um einen Fortbestand des Fanprojektes auch im Abstiegsfall zu gewährleisten. Denn die Probleme gerade der jugendlichen Fans werden sicherlich bei einem Abstieg nicht verschwinden. Sie werden nicht geringer, sondern sie werden eher noch größer sein.
Wie kommt mehr Sicherheit in die Fußballstadien? Fragen wir Matthias Stein von der Bundesarbeitsgemeinschaft der Fanprojekte. Als Sozialarbeiter betreuen Sie Fußballfans, hauptsächlich in Jena. Was macht die Zuschauer zu Randalierern? Weshalb kommt es immer häufiger zu Ausschreitungen auf dem Platz?
Ja, dass es immer häufiger dazu kommt, dieser Eindruck trübt zum Teil. Man sollte da nicht unbedingt der erhitzten Debatte folgen, sondern wir brauchen eine Versachlichung der Diskussion. Und es ist auch nicht hilfreich, wenn Polizeigewerkschaften hier immer wieder Öl ins Feuer gießen.
Zur Versachlichung gehört aber doch sicher nicht, die Vorfälle zu verschweigen.
Von Verschweigen kann und soll nicht die Rede sein. Es soll auch nichts verharmlost werden. Aber man muss alles in entsprechenden Relationen sehen. Die Gefahr, bei einem Fußballspiel der ersten und zweiten Liga verletzt zu werden, liegt bei 0,0051%. Da würden andere Veranstalter sehr oft davon träumen. Und insofern, wo Verbesserungen möglich sind, soll man Verbesserungen machen. Aber Panik ist völlig unangebracht.
Herzlich willkommen, Matthias, und vielen Dank für die Zeit, die du dir nimmst.
Hallo, nee, gerne. Das ist immer eine gute Geschichte, auch über solche Kanäle entsprechend zu kommunizieren und vielleicht auch mal Leute zu erreichen, mit denen man bisher so noch gar nicht in Kontakt war, die aber an dem Thema interessiert sind.
Herzlichen Glückwunsch gilt es ja zu sagen zu 30 Jahre Fanprojekt in Jena. So richtig Zeit zum Feiern war aktuell nicht. Das hat sicherlich was mit Pandemie zu tun, oder?
Also unter den Voraussetzungen von Corona mit entsprechenden Infektionsschutzmaßnahmen, unterschiedlichen Warnstufen und so weiter, haben wir letzten Endes davon abgesehen, jetzt ganz große Festivitäten zu veranstalten. Wir hatten ja zum 25. Jubiläum eine richtig große Festveranstaltung im Casablanca gemacht. Davon haben wir diesmal Abstand genommen, weil das einfach zu unsicher alles war in der Planung. Es wird noch eine Jubiläumsbroschüre mit so einem Rückblick auf diese 30 Jahre erscheinen und wir haben unsere mitgestalteten Veranstaltungen im Rahmen des stadtgesellschaftlichen Symposiums auch unter dieses 30-Jahre-Motto gestellt und das muss in diesem Jahr leider so und so ein bisschen reichen. Wir werden sicherlich, weil das jetzt so in diese Zeit des Herbstes fällt, das eine oder andere noch über Facebook entsprechend nochmal veröffentlichen aus diesen 30 Jahren. Und das soll es dann für dieses Mal auch gewesen sein. Wir werden dann zum 40. irgendwie was ganz Großes machen.
Wer sich über euch informieren wollen, ihr habt eine Internetseite, glaube ich, Fanprojekt Jena, ihr habt eine Facebook-Seite, wo man euch findet und ihr habt einen YouTube-Kanal, wo man auch den ein oder anderen Schatz aus der Vergangenheit findet.
Richtig, und dann noch ein Twitter-Kanal für aktuelle Infos, gerade auch wenn es um die Spieltage geht.
Ganz am Anfang natürlich die Vorstellung des Leiters des Fanprojektes Matthias Stein, weniger aus dem Blick des Fanprojektes, sondern aus dem Blick des Fans, denn bei dir kommt das ja zusammen. Ich weiß nicht, ob das in jedem Fanprojekt ist, dass du Fan dieses Vereins bist und gleichzeitig das Fanprojekt hier leiten darfst. Wann begann dein oder was war der erste FCC-Moment für dich?
Also ich war Anhänger oder Fan dieses Vereins eigentlich schon seit frühester Kindheit, wie das in vielen Familien wahrscheinlich so ist, dass einem das Vater und Großvater schon so ein bisschen mitgegeben haben. Am Anfang natürlich vor dem Fernseher. Das erste Fernsehereignis, an das ich mich da wirklich noch erinnere, war das Pokalendspiel 1974 in Leipzig gegen Dynamo Dresden, wo es, glaube ich, interfamilianer noch so ein bisschen Streit gab, was jetzt eigentlich im Fernsehen läuft, weil das war irgendwie Ostersamstag oder Ostersonntag. Und im selben Jahr war ich dann auch das erste Mal im Stadion. Das müsste der 30. November gewesen sein. Heimspiel gegen Dynamo Dresden, volles Stadion. Und Peter Ducke macht zum 3:1-Sieg 2 Buden und setzt sich damit erstmals an die Spitze der ewigen Torjägerliste der DDR. Er hat also an dem Tag Moppel Schröter vom BFC Dynamo überholt. Und das war natürlich irgendwo schon prägend. Da könnte man wahrscheinlich noch eine halbe Stunde nur über dieses Spiel und wie man da hingekommen ist erzählen, aber das würde jetzt den Rahmen sprengen.
Trotzdem nochmal zu dir als Fan, dein schlimmster Moment als Fan des FCK CS Jena?
Schlimmster Moment als Fan, weiß ich nicht. Also wenn man Fußballgeschehen aus Fansicht sieht, da gibt es immer tragische Geschichten, aber da fällt mir jetzt spontan nichts ein, was ich jetzt so speziell herausheben würde. Da gab es Abstiege, da gab es verlorene Endspiele.
Aber da ist nichts, was irgendwie besonders herausragt. Gibt es einen besonders positiven Moment, der herausragt, an den du dich gern erinnerst?
Na, auf jeden Fall die Europapokalsaison 1980-81, wo man auch das Glück hatte, tatsächlich für jedes dieser Heimspiele tatsächlich eine Karte zu bekommen.
Du warst bei jedem dabei?
Bei jedem Heimspiel. Auswärtsspiele waren ja schlecht möglich. Selbst wenn man Reisefreiheit gehabt hätte, wäre es für einen Schüler der 10. Klasse irgendwie ein bisschen problematisch gewesen. Aber zu den Heimspielen wirklich immer eine Karte gehabt. Wenn es da eine besondere Geschichte ist, mein damaliger guter Freund, der Peitschi und ich, wir haben wirklich für das Spiel im Halbfinale gegen Benfica Lissabon die beiden letzten Karten gekauft. Da war man in den ersten Runden tatsächlich leer ausgegangen. Und dann hieß es, am Samstag gibt es an den Stadionkassen einen Restkartenverkauf von nicht abgeholten, nicht bezahlten Karten, keine Ahnung. Wir sind wirklich, damals war ja samstags noch Schulunterricht, haben uns nach Unterrichtsende auf das S51 Mokik geschwungen, sind zum Ernst-Abbe-Sportfeld gefahren, sind auch, obwohl das eigentlich, glaube ich, gar kein öffentlicher Verkehrsweg war, bis vor die Kassen gefahren, haben jeder eine Karte gekauft und danach ging die Jalousie runter und die Karten waren alle.
Wäre es damals theoretisch möglich gewesen, für dich nach Düsseldorf zu reisen zum Finale?
Ich habe damals zu Hause gesagt, das müsste man doch jetzt eigentlich machen. Und da sagten meine Eltern bloß, Junge, du willst Abitur machen, mach dich nicht unglücklich. Aber wie gesagt, als Schüler der 10. Klasse, selbst wenn es die Möglichkeit gegeben hätte, hätte man vermutlich die finanziellen Mittel nicht gehabt.
Wie hast du das Finale wahrgenommen, wenn du das so nah erlebt hast, diesen enttäuschenden Gegner? Das muss man ja so sagen, das klingt vielleicht ein bisschen respektlos, ist aber nicht gemeint, aber dass man nun gerade in Düsseldorf spielt und dann gegen jemand aus dem Ostblock, das war natürlich sehr unglücklich.
Also ganz viele haben ja im ersten Moment gehofft, dass es vielleicht irgendein Einsehen der UEFA gibt und man macht ein Spiel zwischen einer Mannschaft aus der UdSSR und der DDR, dann vielleicht in Budapest oder in Prag. Und da wären ja Zehntausende aus der gesamten DDR wahrscheinlich hingefahren, aber die hätten ja die Tickets alle nicht in harter Währung bezahlt. Und ich glaube, das war von der UEFA auch so ein bisschen noch so ein schlechtes Gewissen gegenüber Düsseldorf. Denn wenn ich mich recht erinnere, waren die im Jahr davor oder das muss, glaube ich, 1979 gewesen sein, war Düsseldorf im Finale gegen Barcelona und ist, glaube ich, mörderisch verpfiffen worden. Und da war, glaube ich, auch so ein bisschen schlechtes Gewissen der UEFA Düsseldorf gegenüber.
Gerhard Hoppel, den ich im Podcast begrüßen durfte, hat sich so ein bisschen beschwert, sagt, Mensch, die Helden der vergangenen Zeit wären gar nicht so richtig gepflegt. Nun ist es ja schon so gewesen, dass dieses Finale danach eine große Enttäuschung war in der Betriebsleitung von Carl Zeiss und dass im Prinzip wohl diese Feier da abgesagt wurde oder das gemeinsame Essen abgesagt wurde. Nun ist ja aber doch schon so, dass im Nachgang wirklich viel passiert ist nach der Wende, dass man im Prinzip nochmal den Eintrag in das Goldene Buch, würdest du schon sagen, dass wir jetzt diese Helden von 1981 oder dieser historischen Europapokalsaison auch richtig würdigt im Rahmen des Vereins?
Also ich denke mittlerweile ja. Also man sieht ja auch viele, die hier noch in Jena oder im Raum Thüringen ansässig sind, auch regelmäßig dann auf der Tribüne. Viele sind auch noch im Fußball zu Hause. Also wenn man mal nicht die Gelegenheit hat, im Stadion zu sein oder sich das Spiel im Nachgang nochmal anschaut, ist es immer ein großer Genuss, die Kommentare von oder die Co-Kommentare von Lutz Lindemann zu hören. Auch so mit einem gewissen Anflug natürlich auch von Satire, die er da mit reinbringt. Das ist immer wieder sehr vergnüglich. Und wie gesagt, der Festakt, als die Mannschaft und auch der Stab drumherum sich im Rathaus ins Goldene Ehrenbuch eingetragen hat. Ich denke, das war schon ein würdiger Moment.
Kommt das aus dem Verein? Kommt das aus der Fanszene, dass man sagt? Also in Jena ist das ja sehr aktiv. Wir haben so ein Jena-eigenes Wikipedia. Irgendwie ist man sich der Geschichte bewusst und würdigt die auch. Kommt das aus dem Verein? Kommt das aus der Fanszene? Spielt ihr als Fanprojekt da mit eine Rolle oder unterstützt ihr das Thema?
Also ich denke, der Verein trägt das mit, aber es ist durchaus mit sehr viel Initiative auch angeschoben worden aus der Fanszene. Also gerade von den Leuten, die dieses FCC-Wiki da betreiben und bearbeiten. Es gab auch bis vor kurzem einen ganz tollen YouTube-Kanal, FCC 1903, wo ganz viel historisches Material aufgearbeitet war, aber den gibt es leider nicht mehr, weil man da bisschen Angst hatte, urheberrechtlich Probleme zu bekommen. Sehr schade, weil da konnte man so viel an alten Spielen im Prinzip nachschauen. Und das ist so ein bisschen schade, dass das nicht mehr möglich ist. Wie gesagt, was so das Geschehen um unsere Einrichtung drumherum betrifft und auch diesen Dokumentarfilm, den wir mal über dieses Europacup-Jahr gemacht haben, das findet man bei uns im YouTube-Kanal.
Lass uns zur Geschichte des Fanprojektes Jena bzw. Fanprojekt Thüringen kommen. Das begann 1991. Ganz offensichtlich war es verbunden mit der erfolgreichen Qualifikation für die zweite Bundesliga des FC KSS Jena, was ja recht knapp war in der letzten DDR-Oberliga-Saison. Und damals war der einzige Mitarbeiter und letztendlich auch mit der Mitgründer Uwe Dern. Und das begann 1991 als Fanprojekt Thüringen. Kannst du uns erklären, warum der Name Fanprojekt Thüringen gewählt wurde? Und war es wirklich Intention zu sagen, wir haben eine Anlaufstelle für ganz Thüringen?
Na, es war damals ja so, dass sich die beiden Thüringer Traditionsvereine für die zweite Bundesliga qualifiziert hatten. Und Thüringen hatte damals als Innenminister mit dem Herrn Schuster einen sogenannten Westimport. der offensichtlich schon mal bei früheren Tätigkeiten was davon gehört hatte, dass Fanprojekte im Fußball ganz sinnvoll sein können.
Was ja grundsätzlich positiv ist.
Absolut. Ja. Also wir sind dem Herrn Schuster da auch im Nachhinein noch sehr dankbar, dass er diese Intention hatte und auch den Gedanken hatte, das in Thüringen anzusiedeln. Und das war tatsächlich am Anfang ja unter einem Dach für die beiden Zweitliga-Standorte, natürlich mit getrennten Teams. Also es gab, glaube ich, 2 Mitarbeiter für den Bereich Erfurt und den Uwe als Mitarbeiter für den Bereich Jena. Und es war aber so, dass dann ja der Verein aus der Landeshauptstadt dann postwendend wieder abgestiegen ist und auch dieser damalige Träger in die Insolvenz ging.
Okay, und damit gab es dort einen Abbruch im Prinzip.
Genau, und in Jena haben aber sowohl der Verein als auch das Jugendamt gesagt, wir möchten diese Arbeit hier fortführen und entsprechend dann auch weiter mit dem Namen Fanprojekt Jena.
Grundsätzlich ist es ja nicht Ungewöhnliches. Ne? Es gibt ja auch in Leipzig im Prinzip ein Fanprojekt für ganz Leipzig, wo dann unterschiedliche Teams, die unterschiedlichen Vereine. Und offensichtlich war das damals auch so gedacht. In Erfurt dauerte das ein Stück, bis dann wieder das Fanprojekt gegründet werden konnte. Wir hatten damals mit Lisa Kahl auch einen Podcast, den ihr gern nachhören könnt. Aber zurück zu dir, Matthias. Du bist seit 1994 im Projekt tätig.
Genau.
Wie kam es denn dazu?
Also ich habe nach der Wende ja in einer Anwaltskanzlei gearbeitet als Bürovorsteher und Sachbearbeiter und habe aber nebenbei schon relativ viel pressemäßig über den Jenaer Fußball und dann halt auch über das Fanprojekt gemacht. Das heißt, ich habe für fast alle Thüringer Tageszeitungen Spielberichte gemacht und habe aber dann auch festgestellt, hier läuft fanmäßig eine ganze Menge und das Fanprojekt ist in die Gänge gekommen und das findet sich aber in der Presse so nicht unbedingt wieder und habe da angefangen, das ein oder andere Fanthema zu platzieren und hatte hier in einem lokalen Anzeigenblatt, das damals noch eine andere Qualität hatte, tatsächlich auch so eine Kolumne kreiert, die hieß Abseits der Stehplatzkommentar, wo also die Spiele nicht unter sportlichen Aspekten kommentiert wurden, sondern wirklich so aus Fansicht, aus Sicht der Kurve irgendwo, quasi so ähnlich wie ein Fanzine, obwohl ich zu dem Zeitpunkt noch nie ein Fanzine in der Hand gehabt hatte, so aber so von dem Stil her. Und dadurch war ich natürlich mit Uwe Dern in Kontakt und habe das ein oder andere über zum Beispiel die damaligen Fanclub-Turniere und ähnliche Geschichten gemacht. Und dann wurde bei meinem Chef ein Krebsleiden festgestellt. Der hat von heute auf morgen die Kanzlei zugemacht und ich war tatsächlich arbeitssuchend. Und dann hat mich irgendwann der Uwe drauf angesprochen, ob ich denn schon was gefunden hätte. Das war damals sehr schwierig, weil ich vorher ganz gut verdient habe und nicht unbedingt einen Job antreten wollte, wo ich weniger verdiene, als ich Arbeitslosengeld bekomme, weil man hat ja auch eine Familie. Und dann kam wirklich die Frage, naja, könntest du dir das denn vorstellen, hier bei uns mitzuarbeiten? Und das hat dann tariflich so einigermaßen gepasst. Da mussten halt entsprechend Anträge geschrieben werden. Das lief ja damals alles entsprechend über Arbeitsförderungsmaßnahmen in dieser Anfangszeit nach der Wende. Und ja, dann hat das gepasst und am Anfang hat man vielleicht gedacht, das ist auch so eine Übergangsgeschichte, aber nee, dann habe ich mich hier irgendwo auch so reingearbeitet, dass Beruf auch irgendwo ein bisschen wie so ein Stück Berufung ist.
Nun sagen wir ja bei den Fanprojekten, das ist so ein sozialpädagogischer Ansatz. Hast du dich dann in dem Bereich fortgebildet oder hast du da schon gewisse Erfahrungen gehabt?
Ja, in den neuen Bundesländern gab es ja generell eigentlich diese Ausbildung nicht. Ja, viele von den ersten Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die es gab, kamen meistens dann aus dem schulischen Bereich oder ähnlichen. Und es gab aber dann auch ganz schnell entsprechende Fortbildungsveranstaltungen, Qualifizierungen. Das heißt, der andere Kollege, der auch schon seit 1998 hier bei uns im Team mitarbeitet, der Lutz Hofmann und ich, wir haben dann entsprechend einen Kurs belegt an der Sächsischen Sozialakademie, wo es dann entsprechendes Zertifikat gab. Und der, wie das dann vom zuständigen Ministerium auch nochmal festgestellt worden ist, also im Prinzip auch uns entsprechend so einordnet, dass wir dem Fachkräftegebot, was es ja richtigerweise in der Jugendarbeit gibt, damit auch entsprechen.
Wie viele Personen arbeiten im Fanprojekt Jena aktuell?
Momentan arbeiten wir in einem Team mit 3 Personen.
Wenn du dich so an die Anfangszeit erinnerst, 1994, was da waren so die Herausforderungen, an die du dich erinnern kannst, die es zu bewältigen gab? Wir sitzen heute, die Hörerinnen können das nicht sehen, in einem gut ausgestatteten Büro. Du hast einen Rechner, Arbeitsplatz, ihr habt entsprechende Räumlichkeiten. Ich könnte mir vorstellen, in der Anfangszeit sah das alles ein bisschen anders aus.
Na, wir haben damals tatsächlich schon dieses Gebäude als Standort gehabt, allerdings nur den vorderen Bereich. Der hintere Bereich, wo wir uns jetzt befinden, das war mehr oder weniger Werkzeugschuppen vom Stadion. Und ja, am Anfang, wie gesagt, in den frühen 90ern hat man die Technik, die man heute hat, logischerweise noch gar nicht gehabt, sondern man hatte irgendwo ein Telefon und eine Schreibmaschine und zwei Schreibtische. Das ist völlig klar. Aber natürlich haben wir uns dann später entsprechend ausstatten können und haben vor allem mit ganz vielen Fans zusammen und mit Firmen, die dem Verein und noch der Fanszene nahe standen, halt dieses ganze Gebäude in den Zustand gebracht, in dem sich es heute befindet. Das war so in diesem Zeitraum zwischen 1994 und 1995, haben das dann im Frühjahr 1995 quasi nochmal neu eingeweiht. Und das war schon eine tolle Geschichte, wie viele Arbeitsstunden von Fans hier drin stecken, wie viele Firmen Material bereitgestellt haben etc. Deswegen gibt es ja draußen am Haus auch so eine kleine Ehrentafel und wir haben das bildlich dokumentiert, was es da alles gab an Aktivitäten. Und das hat natürlich gleichzeitig dazu geführt, dass die Leute auch eine relativ besondere Beziehung zu diesen Mauern haben. Also gerade wenn ich so an die erste Zeit denke, die 90er waren ja teilweise eine wilde Zeit. Und wenn dann jemand mal dazu neigte, irgendwo über die Stränge zu schlagen, dann mussten wir als Hausherren meistens gar nichts machen, sondern da kam irgendeiner, legte dem den Arm um die Schulter und sagte, Freundchen, hier wird sich benommen, das habe ich nämlich mitgebaut.
Das klingt ja fast so, als ist das Fanprojekt Jena auch dadurch, dass es im Prinzip alle mit beteiligt waren, vielleicht aber auch, weil mit Uwe Dern und auch mit dir anerkannte Persönlichkeiten so aus dem Fanbereich hier tätig waren, dass das sofort anerkannt war. Das ist ja nicht immer selbstverständlich, dass Fanprojekte sofort anerkannt sind. Da gibt es Vereine, die haben Vorstellungen, was ein Fanprojekt machen könnte, was oft nicht mit den tatsächlichen Tätigkeiten zusammenpasst. Da war es für euch der Einstieg offensichtlich recht leicht. Also ich will die Herausforderungen nicht schmälern dieser Zeit, aber offensichtlich war es sofort, dass ihr anerkannt wart und hier eine feste Position hattet.
Ich denke mal, die Startbedingungen waren wirklich da nicht schlecht. Also zum einen natürlich, dass der Verein tatsächlich zunächst mal 3 Jahre in der zweiten Bundesliga gespielt hat, wo im Prinzip das Umfeld ein anderes war, als wenn man hier im Nordostbereich sich nur bewegt hätte. Das heißt, während der ersten Zeit gab es völlig andere Problemlagen. Man musste im Prinzip den Verein, zu denen man mit Jena-Fans hingefahren ist, immer erklären, dass jetzt nicht die rechtsradikale Schlägerbande aus Dunkeldeutschland kommt, sondern dass das normale Fußballfans sind und dass die
Menschen mit
normale Aufenthaltsbedingungen haben möchten etc. Das waren damals so die Herausforderungen. Natürlich musste man hier auch schauen, entsprechend sich gegen Rassismus zu positionieren und ähnliche Geschichten und immer wieder auch Verein und Ordnungsdienst sensibilisieren für bestimmte Symboliken. Aber das war nicht so der zentrale Schwerpunkt, sondern es war wirklich den Leuten das Fahren zu solchen Auswärtsspielen zu ermöglichen. Da war in der Anfangszeit vielleicht auch noch so ein bisschen Unselbstständigkeit mit dabei. Und es gab noch nicht so die eigene Fanarbeit des Vereins, so wie man das heute kennt, dass es einerseits an so einem Fußballstandort ein Fanprojekt gibt, aber der Verein auch nochmal eigene Fanbeauftragte hat, die ehrenamtlich oder in den höheren Ligen auch hauptamtlich ganz viel leisten. Das heißt, wir haben am Anfang natürlich auch Aufgaben mit abgedeckt, die eigentlich ein Fanbeauftragter des Vereins macht, also zum Beispiel Busse organisieren und so eine Geschichten. Das ist eigentlich klassische Fanbeauftragtenarbeit. Aber das wurde damals halt mit abgedeckt und es war sicher ein Vorteil, dass man im Prinzip so früh da war, schon im Prinzip kurz nach Beginn der ersten Zweitligasaison. Während wo Fanprojekte erst später an den Start gegangen sind, natürlich auch schon Strukturen gewachsen waren, die ein ganzes Stück autark waren und das dann teilweise mit einem gewissen Misstrauen oder mit einer gewissen Abwehrhaltung erstmal gesehen haben, wo es dann schwerer war, auch entsprechend in die Szene und in die Strukturen reinzukommen. Und hier waren es halt Leute, die den Leuten, die schon länger beim Fußball bekannt waren, auch schon halt ein Stück weit bekannt waren.
Und das hat es etwas leichter gemacht. Nichtsdestotrotz ist mir bei Matthias Stein immer ein Artikel in Erinnerung aus der Blützeitung. Da ist ein Bild, Matthias Stein mit Bomberjacke hinterm Zaun. Das hat Matze Koch damals geschossen. In der Bildzeitung war es abgelichtet und Michael Windisch titelte Ehrenkodex schützt die Jena-Chaoten. Als Bildunterschrift vorzulesen. Er schützt die Krawallmacher, Matthias Stein, Chef des Jena Fanprojektes. Vielleicht in dem Zusammenhang die Frage, was sind die häufigsten Missverständnisse in Bezug auf Fanprojekte oder das Fanprojekt Jena? Was kann eben ein Fanprojekt nicht leisten oder was darf es auch nicht leisten, wenn es die normale Arbeit und soziale pädagogische Arbeit nicht gefährden will?
Genau, also ganz zentral für die Arbeit von Fanprojekten und überhaupt von aufsuchender Jugendsozialarbeit sind immer das Vertrauen und entsprechend der Vertrauensschutz. Ne, der ist festgelegt entsprechend im SGB 8 und alles, was quasi uns im Rahmen unserer Arbeit anvertraut wird, unterliegt auch zunächst erstmal dem Geheimnisschutz. Was leider noch nicht automatisch bedeutet, dass wir ein Zeugnisverweigerungsrecht hätten. Dafür kämpfen wir seit einigen Jahren sehr intensiv und kommen Stück für Stück voran, so nach dem Eichhörnchen-Prinzip. Aber wir wissen natürlich, dass das ein dickes Brett ist. Aber das ist ein ganz wichtiger und zentraler Aspekt. Und da gibt es natürlich teilweise andere Erwartungshaltungen, manchmal seitens von Vereinen, manchmal seitens von Verwaltung, manchmal seitens von Polizei. Und da sind wir, denke ich mal, in Jena auf einem ganz guten Level, auch sagen wir mal, mit unserem Trägervorstand, der da immer gut reagiert und erstmal bremst und haben sicherlich hier und da auch ein gewisses Verständnis dafür schon wecken können. Aber wie gesagt, dieser damalige Artikel ist natürlich symptomatisch. Man muss ein Stück weit die Thüringer Sportredaktion hier aus der Schusslinie nehmen. Diese fantastischen Überschriften werden immer in der Zentrale in Berlin gemacht. Aber das macht am Ende nicht besser, weil ich habe im Grunde da nur erklärt, was im Prinzip der Paragraph 65 SGB 8 bedeutet und der Paragraph 203 Strafgesetzbuch. Und man hat es nicht verstehen wollen, weil das wäre ja auch keine Schlagzeile wert gewesen. Und man muss im konkreten Fall dieses damaligen Artikels noch dazu sagen, wir wurden nach diesen Dingen, die wir angeblich nicht beantworten wollten, auch nie gefragt. Weil dafür gibt es am Ende bei der Polizei szenekundige Beamte. Die sind dafür da, Personen zu identifizieren, zu ermitteln. Und das ist nicht Aufgabe von Fanprojekten. Und generell ist es nicht Aufgabe von Jugendsozialarbeit, egal ob im Fußballbereich oder in anderen Bereichen, quasi für Ordnung und Sicherheit zu sorgen. Ja, das Frank Dölker hat das mal auf einer Konferenz so schön gesagt, als damaliger Vorsitzender der Bundesarbeitsgemeinschaft Streetwork. Sicherheit ist im Prinzip ein Nebenprodukt erfolgreicher Arbeit. Aber es ist nicht die zentrale Aufgabe
der Fanprojekte. Und darum ging es mir. Ich glaube, Matze Koch ist ja auch ein Jena-Fan oder sehr nah zu Jena. Und Michael Windisch ist auch oft in den Tribünen in der Zwischenzeit. Und er hat ja einen ganz guten Kontakt zum Aufsichtsratsvorsitzenden. Sondern mir ging es vor allem darum, so ein grundsätzliches Missverständnis. Fanprojekte könnten ihre Arbeit nicht machen, wenn kein Vertrauen existiert. Und eine Vertrauensbasis kann ja nicht da sein, wenn ich Gefahr laufe, dass derjenige, dem ich mich öffne oder der Dinge erfährt, die sofort weitergibt, dann würde das ja nie wieder passieren.
Genau. Und es hat teilweise Standorte gegeben, wo dann Fanszene zum Beispiel, Fanprojektmitarbeitern, Mitarbeiterinnen klargemacht hat, wir nehmen euch nicht im Bus mit. Nicht, weil wir euch persönlich misstrauen, sondern weil wir wissen, dass ihr im Zweifelsfalle über Dinge, die ihr da wahrnehmt, aussagen müsst. Und das macht natürlich so eine Arbeit problematisch und irgendwann wird es dann ein Stück weit verunmöglicht. Weil wenn dieses Vertrauen nicht mehr da ist und damit der Zugang und die Teilhabe an der Lebenswelt nicht mehr funktionieren, dann wird es schwierig.
Dann schließt sich eine andere Frage an. Was ist denn das, was Fanprojekte tagtäglich leisten und warum brauchen wir eher mehr als weniger Fanprojekte? Also wie, du hast ja im Prinzip den Spieltag und die Anfangszeit, die Reiseorganisation erwähnt. Wie tut sich euer Arbeitsalltag aktuell strukturieren?
Aktuell leben wir natürlich ein Stück weit auch arbeitstechnisch noch unter den Corona-Bedingungen. Aber grundsätzlich, wenn wir auf einen Alltag schauen, so wie er bis Anfang 2020 gewesen ist, nimmt natürlich erstmal so ein Spieltag rein schon von der Wochenarbeitszeit her einen Großteil ein. Also ich sage, bei einem Auswärtsspiel sind das mehr Arbeitsstunden als bei einem Heimspiel, weil die Reisetätigkeit entsprechend wegfällt. Aber im Schnitt werden wir feststellen, dass wahrscheinlich von den 40 Wochenarbeitsstunden ungefähr 10 am Ende mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger auf so einen Spieltag entfallen. Und dazu kommen natürlich dann entsprechend die Wochentage mit der entsprechenden Möglichkeit, uns hier im Büro aufzusuchen oder telefonisch, per E-Mail, wie auch immer, zu kontaktieren mit bestimmten Problemen. Ne, die Klassiker sind da entsprechend immer sowas wie drohendes Stadionverbot, Vorladung zu einer Beschuldigtenvernehmung, anhängiges Gerichtsverfahren oder auch zu leistende Arbeitsstunden entsprechend, was bei uns auch möglich ist. Also wir haben, glaube ich, in dieser ersten Phase von Corona, also wenn wir nur auf 2020 gucken, haben wir, glaube ich, trotzdem Leute hier mit insgesamt was bei 400 Arbeitsstunden auch da gehabt und betreut, wo Jugendgerichtshilfe auch ganz dankbar war, weil es in vielen Einrichtungen halt aufgrund der Umstände und Infrastruktur auch gar nicht möglich war, während ja dann hier auch viel im Außenbereich und in den Freiluft passiert ist. Und dazu kommt natürlich, dass man an den entsprechenden Gremien teilnimmt. Da denke ich in erster Linie an die Sicherheitsberatung des Vereins, an in entsprechenden Abständen auch die Stadionverbotskommission, wo man mit berät und mit am Tisch sitzt. Und andererseits auch Leute, die da vorsprechen mit einer persönlichen Stellungnahme zu der anhängigen Sache auch irgendwo stärkt und unterstützt und berät. Und natürlich die Vernetzung und die entsprechende Gremienarbeit im weiteren Netzwerk der Jugendhilfe. Das heißt, wir arbeiten ja zusammen und sind Mitglied sowohl in der AG Jugendarbeit als auch im Arbeitskreis Streetwork, sind als Fanprojekt entsprechend mit am Tisch beim örtlichen Ausschuss Sport und Sicherheit. Und wie gesagt, jetzt in der Corona-Zeit sind natürlich noch ganz andere Dinge mit dazugekommen. Das heißt, dass wir die Kolleginnen und Kollegen von der Straßensozialarbeit Zentrum West und von der JG Stadtmitte entsprechend im Streetwork-Bereich unterstützt haben. Denn da war ja ein wesentlich größerer Bedarf, als das mit den wenigen Stellen, die es ursprünglich dafür gibt, eigentlich abgedeckt werden kann. Das heißt, seit Frühjahr 2020 waren wir die meiste Zeit also auch an 3 Wochentagen mit Kolleginnen und Kollegen aus der Stadt auf Streetwork-Gängen unterwegs. Ansonsten, was so bei uns mit zum Programm gehört, sind natürlich Angebote der politischen Bildung. Das war interessante Buchlesungen herholen oder interessante Vorträge. Und natürlich kommunizieren mit den Kolleginnen aus den anderen Standorten, speziell natürlich im Zusammenhang mit den anstehenden Spielen, gerade auch bei Auswärtsspielen und da auch gegenüber dem Verein, bei dem der FC Carl Zeiss Jena zu Gast ist, dann auch nochmal das Angebot zu machen. Wir stehen beratend, vermittelnd am Spieltag zur Verfügung. Ihr könnt uns Fragen stellen in Bezug auf die Vorbereitung des Spiels, was die Jena Fans betrifft etc., um andererseits im Vorfeld auch möglichst viel Informationen schon im Vorfeld an die Leute zu geben, weil das am Spieltag natürlich für eine viel größere Verhaltenssicherheit sorgt, als wenn man vor Ort alles erfragen muss, dass dann einen riesen Klärungsbedarf gibt. Und gerade jetzt auch in dieser Corona-Zeit, wo aktive Fanszene zwar gar nicht an den Spielen teilnimmt, aber ja trotzdem in Größenordnung Leute zu den Spielen fahren und das aufgrund dieser unterschiedlichen Landesverordnungen ja von Standort zu Standort immer wieder unterschiedlich ist und man da immer auch so ein bisschen der Übersetzer und der Erklärbär ist. Wir sind da halt auch der Meinung, auch wenn aktive Fanszene nicht vor Ort ist, ist es trotzdem wichtig, dass die Leute einen Ansprechpartner vor Ort haben. Und es waren ja teilweise irgendwie auch so unterschiedliche Geschichten, dass es schwer zu verstehen war. Also wenn wir an diese erste Phase denken, als wieder Zuschauer zugelassen waren in Jena, durftest du die Wurst nur am Imbissstand essen und nicht am Platz. In Berlin im Jahn-Sportpark durftest du nur, wenn du deinen Sitzplatz wieder eingenommen hast, deine Wurst essen. Das muss aber irgendjemand den Leuten auch mal erklären.
Auch Fahrten in Konzentrationslager an und ab da im Prinzip auch Auswärtsfahrten und Reisen. Wie wird das finanziert?
Wir sind ja nach dem aktuellen Finanzierungskonzept da so schlecht nicht ausgestattet und haben für diesen Bereich immer Mittel auch in der Planung gehabt. Und natürlich muss von den Teilnehmenden auch ein entsprechender Teilnehmerbeitrag geleistet werden, aber natürlich weit weg von dem, was die tatsächlichen umzulegenden Kosten wären. Aber das hat bis jetzt immer ganz gut funktioniert. Zukünftig muss man dann sicherlich sehen, ob es dafür auch noch andere Fördertöpfe gibt, die man anzapfen kann für bestimmte Maßnahmen.
Vor 10 Jahren wurde der sogenannte nationalsozialistische Untergrund NSU öffentlich bekannt. Die Haupttäterinnen kamen von hier und aktuell wird unter dem Motto kein Schlussstrich gefordert, dass in Jena die stadtgesellschaftliche Auseinandersetzung sogar intensiviert wird und im Prinzip kein Schlussstrich gezogen wird. Inwieweit spielte die Bekanntwertung des NSU für das Fanprojekt eine Rolle und inwieweit kann das Fanprojekt auch einen Beitrag zu dieser stadtgesellschaftlichen Auseinandersetzung leisten?
Na, als das 2011 dann alles so an die Öffentlichkeit kam, waren wir auch sehr gefragte Ansprechpartner für Presse. Also von Christoph Diekmann als da uns schon seit langem auch verbundenen, seriösen Journalisten bis hin zu einer Kollegin vom L'Observateur aus Frankreich, die da einen großen Beitrag drüber gemacht hat. Für die, die es nicht wissen, das ist quasi so vergleichbar in Deutschland mit dem Spiegel vom Anspruch und von der Bedeutung her. Und es gab ja dann dieses große Konzert mit Udo Lindenberg, Peter Maffay und anderen, was sehr viele durchaus auch kritisch gesehen haben. Einerseits war es wichtig, ein Zeichen zu setzen. Andererseits hatte das auch so ein bisschen so den Touch, Jena will sich da auch irgendwie so ein bisschen reinwaschen und von Verantwortung freisprechen. Und es geht nicht in erster Linie um die Opfer und um das, was passiert ist, sondern um das Image der Stadt. Insofern fand ich das bemerkenswert, dass gerade jemand wie Christine Lieberknecht dann auf der Bühne zunächst mal dran gedacht hat, nochmal der Opfer zu gedenken und das anzusprechen, dass da am Ende Menschen nicht mehr unter uns sind. Und ja, da konnten wir auch ein Stück weit mitwirken. Da waren ja alle Einrichtungen ein Stück weit auch in der Vorbereitung, Durchführung mit beteiligt. Das war eine gute Sache. Und wir haben uns ja auch in diesem Jahr in das stadtgesellschaftliche Symposium entsprechend dann mit eingebracht, mit der Podiumsdiskussion, die wir mit vorbereitet organisiert haben. Und letzte Woche noch auch dann mit der Buchvorstellung Antisemitismus im Fußball, die sehr interessant und nochmal eindrucksvoll war. Aber man muss halt im Nachgang wirklich sagen, dass diese Zeit nach wie vor einer Aufarbeitung bedarf. Und zwar nicht, um irgendwie permanent zurückzuschauen, sondern um die richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen, damit sich ähnliche Dinge eben wirklich nicht wiederholen können.
Wie sehr warst du überrascht über die Information, dass auch das Spiel gegen Eintracht Frankfurt in der Zusammenhang eine Rolle spielt? Mir war das völlig neu. Tatsächlich war ich bei diesem Spiel vor Ort und habe das Programmheft auch nochmal zu Hause, nachdem ich das gelesen habe, durchgeschaut. Letztendlich war mir die Information völlig neu, dass in dem Zusammenhang tatsächlich ein Bombenimitat gefunden wurde, beziehungsweise Matratzen, wo das entsprechend drauf stand und tatsächlich eine potenzielle Gefahr oder eine Gefahrensituation auf jeden Fall vorhanden war.
Ja, also wir haben uns hier, als das alles bekannt wurde, auch nochmal das Gehirn und das Gedächtnis zermartert, aber nach meiner Erinnerung hat selbst uns, die quasi hier direkt im Gelände ja auch tätig waren, da nie jemand informiert zum damaligen Zeitpunkt. Und an dem Tag selbst wusste man ja noch nicht, dass das Ding nicht scharf ist. Das heißt, man hat uns nicht informiert, obwohl wir quasi eine Bombe unterm Arsch hatten.
Ja, in deine Zeit oder deine Arbeit hier im Fanprojekt ist von vielen positiven, aber auch einigen negativen Dingen begleitet. Du hast im Rahmen der Sammlung die 100 schönsten Schikanen gegen Fußballfans einen Beitrag geleistet zu einer Auswärtsfahrt nach Regensburg im Jahr 2001. Was war denn da passiert, was dich, sagen wir mal so, sehr geprägt hat oder sehr frustriert hat auch?
Ja, es gab immer mal Spiele, insbesondere im Freistaat Bayern, die sehr prägend waren. Da gehört Regensburg sicherlich als so einer der ersten Ausreißer nach unten mit dazu, wo man tatsächlich auf Polizeieinheiten getroffen ist, obwohl dieses Spiel überhaupt nicht unter irgendwelchen problematischen Vorzeichen stand, außer dass es halt gegen einen Abstieg ging und da vielleicht auch bei negativen Ausgang Leute mal frustriert sein können. Dass es im Prinzip schon bei Ankunft am Bahnhof da dermaßen rüde zuging und ruppig und da selbst einfachste Dinge wie das Verstauen in der Tasche im Schließfach oder ähnliches unter Sicherheitsmaßnahmen stattfanden, die für Leute, die das nicht kennen, überhaupt nicht nachvollziehbar sind. Also ich denke, das liegt zwar jetzt roundabout 20 Jahre zurück, aber auch damals war ich, glaube ich, nicht mehr unbedingt potenziell ein Nachwuchs-Ultra oder irgendwas. Und wenn dich dann tatsächlich auf dem Weg zum Schließfach ein Polizeibeamter an deinem Ärmel festhält die ganze Zeit und selbst wenn du dem sagst, erstens, ich bin wie Sie im öffentlichen Auftrag hier und zweitens, ich kann auch alleine laufen und ich finde auch den Weg, dass überhaupt nichts bewirkt und dass dann schon quasi beim Verlassen der Bahnhofsunterführung die ersten Übergriffe auf Fans gibt, warum auch immer, selbst wenn ich vielleicht ein rechtswidriges Verhalten beenden muss, muss das nicht damit enden, dass jemand am Boden liegt und auf den eingetreten und eingeschlagen wird. Was sich dann im Prinzip gegen Spielende hin im Stadion fortsetzte, wo dann selbst der Mannschaftskapitän an den Zaun kam, um Beamte aufzufordern, jetzt aufzuhören, auf Leute einzuschlagen. Also das war schon sehr bezeichnend. Man muss dazu sagen, wir haben das damals sehr öffentlichkeitswirksam angeprangert. Also bis hin dazu, dass ich dort geblieben bin und das in der Pressekonferenz angesprochen habe und wir danach einen relativ breit kommunizierten offenen Brief geschrieben haben. Seitdem liefen die diversen Auswärtsspiele, die es in der Folge in Regensburg gab, sehr angenehm ab, mit einer sehr guten Kommunikation mit der Polizei. Also es gibt anscheinend auch örtliche Polizeiführungen, die aus Fehlgriffen lernen.
Das ist ja dann irgendwie letztendlich doch ein gutes Ende der Geschichte, oder?
Muss man sagen. Und ähnlich trifft das zum Beispiel halt auch für Burghausen zu, wo das das eine Jahr völlig abstruse Übergriffe gab. Also Szenen, die man vielleicht einer lateinamerikanischen Diktatur irgendwo zuordnen würde. Also wenn auf Leute eingeschlagen und getreten wird, die sich gerade um bewusstlos am Boden liegende Personen kümmern wollen und ähnliches. Und du hast am Ende 20 Verletzte, hast 2 Leute, die ins Krankenhaus eingewiesen werden müssen und die erst am nächsten Tag die Heimreise antreten können, dann ist irgendwas schiefgelaufen. Und wenn Leute dann ein Jahr später zur Gerichtsverhandlung erscheinen müssen und der Richter feststellt, danke, ich habe sie jetzt gesehen, ich weiß jetzt, dass sie gar nicht die Person sein können. Da haben also teilweise auch szenekundige Beamte offensichtlich Lichtbild und Videovorlagen sehr gut aufgeklärt. Da waren Leute angeklagt, die hatten zu dem Zeitpunkt Burghausen noch nie betreten. Aber gut, Fehler passieren. Seitdem sind auch Spiele in Burghausen, die es ja in der Folge noch gab, immer sehr kommunikativ mit Polizei gewesen und ohne Konfrontation. Wie gesagt, also auch so eine Institution ist offensichtlich standortabhängig lernfähig. Und deswegen sind wir auch immer wieder gerne da und beraten und sprechen Dinge kritisch an. Was wir uns allerdings in dem Zusammenhang auch angewöhnt haben, das war halt Polizeieinsätze, die von vornherein deeskalierend waren und wo auch von Fans ein positives Feedback kamen, dass wir das auch zurückgeben und Leuten auch spiegeln, es gab ein positives Feedback von den Fans und auch wir als Einrichtungen, die dabei waren, haben das so gesehen, quasi so in dem Sinne, bitte weiter so.
Das ist ja dann auch konsequent. Also wenn man das Negative, das macht man natürlich immer klar, aber dass man natürlich das Positive auch zurückgibt und sagt, dass eben beispielhaft so wünscht man uns das an allen Standorten oder viel öfters, das ist ja dann auch richtig.
Nee, wir sind ja nicht dazu da, um Polizeibashing zu betreiben, aber Dinge, die angesprochen werden müssen, müssen angesprochen werden. Und wenn was gut läuft, dann muss man das Feedback genauso zurückgeben. Das motiviert ja vielleicht auch.
Du hast jetzt schon zum zweiten Mal den Begriff SKP, zähnekundiger Beamter, das gibt es ja auch nicht schon immer. Ja, das ist ja auch erst eingeführt worden. Wie läuft die Zusammenarbeit mit den zähnekundigen Beamten? Ist das eine Institution, wo du sagst, das bringt etwas für uns oder hat für eure Arbeit überhaupt keine Relevanz?
Schwierig. Das ist sicherlich unterschiedlich und über die Jahre auch so von gewissen Aufs und Abs geprägt, immer auch abhängig von Personalwechseln. Aber grundsätzlich, denke ich mal, kann man, wenn ich hier an den Standort schaue, ganz vernünftig miteinander kommunizieren. Man muss halt immer wissen, wo die Grenzen sind, auch die rechtlichen Grenzen, die uns gesetzt sind, die Beamten gesetzt sind. Man muss auch immer mal Fans erklären, dass man dem Beamten auch nicht alles anvertrauen kann, weil der kann mal nicht so tun, als ob er das nicht gehört und nicht gesehen hätte, sondern der Beamte oder die Beamtin unterliegt dem Legalitätsprinzip. Wenn denen Straftaten, Ordnungswidrigkeiten bekannt werden, müssen sie das zur Anzeige bringen, sonst würden sie sich selber strafbar machen. Das muss man natürlich auch immer wieder mal erklären. Und ich sag mal, wir haben in der Zusammenarbeit auch im Zusammenspiel mit dem Jugendamt da mal so ein bisschen konzeptionell was entwickelt, weil wir gesagt haben, es kann nicht nur darum gehen, auch für die Polizei Straftaten aufzuklären, Leute entsprechend zur Verantwortung zu ziehen, sondern eigentlich so diesen Ansatz zu haben, was können wir im Vorfeld alles machen, damit so ein Spieltag auch von vornherein möglichst friedlich abläuft und es möglichst wenig Konflikte gibt. Und das ist halt immer wieder eine Herausforderung.
Das verstehe ich. Wenn man deine Erlebnisse betrachtet, dann gehört auf jeden Fall das Jahr 2012 und ein Spiel in Chemnitz beim Chemnitzer FC dazu. Es waren, glaube ich, knapp 2000 Fans des FCK CS Jena, die Reise nach Chemnitz auf sich genommen haben. Darunter warst auch du. Im Gegenteil zum Großteil der Fans konntest du allerdings dann nicht ins Stadion. Ganz offensichtlich gab es Irritationen in der Kommunikation. Erstmal so, war das ein einmaliger Vorgang, dass du draußen bleiben musstest?
Ja, also wir sind teilweise bei Spielen auch mal im Team wechselnd draußen geblieben, weil relativ viele Leute mit Stadionverbot mit waren und das dann vielleicht dem gastgebenden Verein oder auch der zuständigen Polizeieinsatzleitung nicht so ganz geheuer war, wo wir natürlich argumentiert haben, die Leute bleiben draußen stehen, die verhalten sich friedlich, aber wenn das gewünscht ist, ist auch jemand mit dabei nochmal als Ansprechpartner. Chemnitz war natürlich eine ganz andere Hausnummer, völlig klar. Da muss man dazu sagen, das Spiel hat ja eine Vorgeschichte gehabt, dass ein paar Wochen davor eben wieder Wacker Burghausen in Chemnitz gastierte mit einer bekanntermaßen völlig oder wesentlich unproblematischen, friedlichen Fanszene, auch wenn es da Ultragruppen gibt und die irgendein polizeikritisches Banner mit hatten. Das war zwar, wenn ich mich erinnere, auch relativ unverfänglich gegen Polizeigewalt. Ich dachte immer, gegen ungerechtfertigte Gewalt ist die Polizei selber auch. Jedenfalls wurde dieses Banner damals konfisziert, durfte nicht mit ins Stadion und man wollte das natürlich nach Spielende zurück. Da gab es Übergriffe des Ordnungsdienstes und wohl auch der entsprechenden BFE von der Polizeidirektion Südwestsachsen. Genaue Details sind wir jetzt nicht sofort erinnerlich, das kann man aber alles nachlesen, kann man noch googeln. Und da unsere Fanszene ja mitunter auch entsprechend Sachen dabei hat, die polizeikritisch sind oder ähnliches und sich regelmäßig auch mit verschiedenen Doppelhaltern und Bannern auch positioniert gegen Rassismus und ähnliches, haben wir im Vorfeld natürlich versucht, entsprechend zu kommunizieren. Da kommt schon mal erschwerend hinzu, dass zumindest zum damaligen Zeitpunkt die Kolleginnen vom Fanprojekt in Chemnitz von den Sicherheitsberatungen ausgeschlossen waren und da gar nicht teilgenommen haben. Ich weiß nicht hundertprozentig, wie das jetzt ist. Wie gesagt, da ist ja ein fittes Team am Start, aber zumindest damals konnten die gar nicht teilnehmen an den Sicherheitsberatungen. Somit war erstmal, um das in solche Gremien zu transportieren, unsere einzige Ansprechpartnerin die damalige Fanbeauftragte, die dann im Zusammenhang mit den Trauerfeierlichkeiten für Herrn Haller dann später auch suspendiert wurde. Und es war erstmal ganz problematisch möglich, überhaupt verlässliche, belastbare Informationen zu bekommen. Was ist dort jetzt erlaubt, was ist verboten? Und als sie dann kamen, kamen sie sehr spät, um nicht zu sagen zu spät, um das überhaupt noch kommunizieren zu können. Und da waren halt schon sehr seltsame Sachen dabei. Also erstens mal sämtliche Utensilien nur in den Vereinsfarben. Warum auch immer. Ja, das Bekenntnis zu Vereinsfarben ist eine gute Sache, aber es gibt zum Beispiel ja diesen bekannten Doppelhalter so in Rasterfarben, FCC-Fans gegen Rassismus. Da hat dann der damalige Sicherheitsbeauftragte nochmal in Chemnitz nachgehakt, was denn speziell auch wäre, wenn die Leute ein solches Teil mitbringen. Und tatsächlich war die Antwort, na, das ist ja zumindest schon sehr grenzwertig. Da sind natürlich bei uns irgendwo Alarmglocken angegangen. Wir haben versucht, nochmal dementsprechend zu kommunizieren. Und haben aber auch gleich gesagt, da müssen wir uns vielleicht auch entsprechend Unterstützung dazu holen. Das heißt, wir haben uns freundschaftlich verbundene Bundestagsabgeordnete kontaktiert, die sich auch nochmal, zumindest in dem einen Fall, gleich auch direkt mit dem Chemnitzer FC in Verbindung gesetzt haben. Der Ralf Lenkert hat dann auch die Sonderzugfahrt und das ganze Spiel begleitet. Und ja, bei Eintreffen am Stadion wurde mir dann mein Hausverbot für diesen Tag überreicht. Es hängt also auch noch gerahmt hier über meinem Schreibtisch als nette Erinnerung.
Mit der Begründung?
Dem E-Mail-Verkehr wäre zu entnehmen gewesen, dass ich an dem Tag oder in Zusammenhang mit dem Spiel nicht deeskalierend wirken würde. Also warum auch immer, der E-Mail-Verkehr mit dem Chemnitzer FT war ganz normal mit den üblichen Fragestellungen. Inwieweit E-Mails an Bundestagsabgeordnete hier irgendwo Bekanntheit erlangt hätten, das würde mich mal interessieren, obwohl die auch nicht irgendwie abwegig formuliert waren, sondern halt mit der Bitte um Unterstützung, weil wir befürchten, dass da irgendwas sein könnte. Und wie gesagt, es waren halt im Vorfeld solche Auflagen wie nur Vereinsfarben, keine politischen Aussagen, keine polizeikritischen Aussagen, keine Aussagen im Zusammenhang mit dem Heimspiel gegen Wacker Burghausen. Also da war ja offensichtlich auch ein Schuldbewusstsein da. zumal ja auch schon eine ganze Weile vorher da Christoph Ruf in dem Artikel ja auch, sag mal, diese ganzen Zusammenhänge zwischen Security und rechter Hooligan-Szene in Chemnitz aufgedeckt hatte. Und ja, ich sah Leute, die von Vereinsseite ja auch andere Stadioneingänge und andere Stadionbereiche benutzen, die fühlten sich auch nicht immer so wohl da in ihrer Rolle. Und am Ende waren aber die Kontrollen und auch alles, was an Material mit reingenommen werden konnte, am Gästeeingang am Ende normal. Das hatte halt sicherlich was damit zu tun, dass da ein Bundestagsabgeordneter die ganze Zeit daneben stand und sich das alles ganz genau angeguckt hat und ganz genau hingehört hat. Kleines Schmankerl noch dazu. Es gab da eigentlich auch einen Sicherheitsbereich, der bedeutete, dass man sich auch nicht auf dem Stadionvorplatz aufhalten darf, sondern sich bis vor zur nächsten Querstraße begeben müsste und sich bestenfalls an dieser Tankstelle, wer das kennt, beim Chemnitzer Stadion aufhalten kann, wo schon mal jeder weiß, dass da in der Regel in der Pause auch die einheimische aktive Fanszene vorbeikommt. Und ich habe mich natürlich dann dorthin begeben, obwohl wir im Vorfeld natürlich auch versucht hatten, das abzuwenden, weil wir ja auch wussten, es fahren eine ganze Reihe von Leuten mit Stadionverbot trotzdem mit dorthin. Und die haben mich dann gesucht, weil nämlich denen sofort die Polizeieinsatzkräfte vor Ort gesagt haben, ihr könnt natürlich hier vor dem Eingang stehen bleiben, solange ihr nicht reingeht. Die haben mich dann quasi kurz vor der Halbzeitpause dort abgeholt, woraus man mir später noch versucht hat, einen Strick zu drehen. Ich hätte quasi dann doch gegen das Hausverbot verstoßen, weil das ja schon offiziell zum Stadionbereich gehören würde. Und sehr schön war, da stand ein Einsatzfahrzeug der Polizei. Da lag vorne hinter der Windschutzscheibe wie so eine Art ausgedruckte Lagemeldung. Da stand also da jener voraussichtlich irgendwie 2000 Fans oder wie viel es waren, davon, keine Ahnung, 20 Mark Kategorie C, 50 Mark Kategorie B, ein Bundestagsabgeordneter. Wir wollten dann gerne davon noch ein Handyfoto machen. Das hat man aber dann nicht mehr zugelassen. Jetzt wäre ja das Einfachste gewesen, den Zettel umzudrehen oder hinter der Windschutzscheibe wegzunehmen. Nee, man hat das Fahrzeug ein paar Meter weggefahren. Aber kann man machen. Fakt ist, am Ende ist an dem Spieltag nichts passiert. Und insofern haben wir, glaube ich, dann trotzdem wieder alles richtig gemacht.
Und ich nehme an, deine Position ist natürlich auch gestärkt worden, weil ich sag mal, mit dem, dass du draußen stehen musstest, bei den Stadionverbotlern warst, hat deine Position zumindest hier im Jena-Umfeld nicht geschwächt, ganz im Gegenteil.
Das kann man so stehen lassen.
Gibt es sonst noch aus deiner aktiven Zeit besondere Erlebnisse, die den HörerInnen erzählt werden müssen?
Oh, da bin ich jetzt schlecht vorbereitet. Also ich sage, das waren so markante Sachen, so in negativer Hinsicht natürlich. Es gab auch nochmal davor ein ganz schlimmes Auswärtsspiel in Mainz, wo nach dem Spiel, was eigentlich auch alles friedlich ablief, wir hatten so eine Gruppenfahrt, gab es damals noch mit Gruppenticket im Intercity ermöglicht. Es waren relativ viele Fans da. Das war ja auch so ein Jahr, wo es wieder gegen Abstieg ging. Und es war eigentlich nach dem Spiel eine völlig harmlose Geschichte. Es wurden unklugerweise, das war ja damals noch am Bruchweg, sämtliche Zuschauer zeitgleich aus dem Stadion gelassen. Das heißt, die Straße da hinter der Gegentribüne war relativ voll. Mit Menschen, die auch natürlich auf der Straße liefen, weil die Bürgersteige das gar nicht hätten fassen können. Und ein Taxifahrer fuhr relativ rücksichtslos in die Menge rein. Woraufhin natürlich Leute offensichtlich, auch den Anfang habe ich nicht ganz so persönlich verfolgen können, überreagierten und den Taxifahrer irgendwie so rauszogen. Also sicherlich Anlass für Polizei, irgendwie mal dazwischen zu gehen, aber vielleicht nicht massiv mit Hunden ohne Beißschutz. Wo also eine junge Frau zum Beispiel mehrfach gebissen worden ist, andere, die zu Hilfe eilen wollten, dann ganz genauso. Und selbst als sich alles schon so halbwegs wieder beruhigt hatte, man immer wieder Hunden gezielt die Leine gab, sodass erneut nochmal Leute gebissen worden sind oder zumindest Kleidung beschädigt und so weiter. Ging halt alles auch gar nicht. Auch das haben wir damals öffentlich gemacht, haben vor dem nächsten Spiel in der Folgesaison in Mainz das natürlich auch nochmal über einen offenen Brief gemacht. Das heißt, das war kein offener Brief, der irgendwas beklagt, sondern wir haben quasi öffentlich angekündigt, da kommen friedliche Fußballfans aus Jena nach Mainz, die mit Randale nichts am Hut haben und die möchten ohne entsprechende Polizeigewalt einfach nur friedlichen Fußballspiel sehen, danach wieder nach Hause fahren. Und da bekam ich also im Vorfeld, ich will jetzt nicht sagen woher, um da niemanden irgendwie in Probleme zu bringen. Ich bekam den Hinweis, dass man mich da möglicherweise unmittelbar in Gewahrsam nehmen würde. Das heißt, wir sind dann dorthin gefahren, hatten unsere Teamleitung vom Jugendamt mit an Bord, hatten eine engagierte Journalistin mit an Bord und im Zweifelsfalle den heißen Draht zum Rechtsanwalt aus dem Präsidium vom FCK Zeiss. Lief am Ende alles auch schiedlich friedlich ab, sorgte im Nachhinein, sagen wir, auch für einen gewissen Humor, aber das sind natürlich so Sachen, die man sich merkt. Ansonsten gab es natürlich auch ganz viele positive Geschichten. Ja, wenn ich dran denke, diese Pokalsaison 2008, die bis ins Halbfinale in ein ausverkauftes Westfalenstadion geführt hat, oder wenn du zum Aufstiegsspiel mit irgendwie 4.500 Leuten nach Köln fährst und da ein gefühltes Heimspiel hast, wo, sagen wir, die einzigen Probleme auch darin lagen, dass du immer wieder Sanitäter zu Leuten holen musstest, die irgendwie einen Hitzschlag hatten oder so oder dehydriert waren aufgrund dieser extremen Hitze. Aber ich sage, so diese Aufstiegsspiele und so eine Geschichten, das sind natürlich Sachen, von denen man auch noch eine ganze Weile zehrt und an die man sich auch zusammen mit den Leuten auch gerne erinnert.
Und dann eben auch zeigen, dass sich die Arbeit lohnt, wenn eben solche Dinge auch dann positiv laufen und dank guter Vorbereitung und Gespräche. Zusammen sind wir stark, das gilt nicht nur für Fanprojekte im Zusammenhang mit ihren Fans, sondern das gilt auch für die Fanprojekte untereinander. Seit 1993 sind die Fanprojekte über die Koordinationsstelle Fanprojekte, kurz COS, vernetzt. Wer ist die COS und welche Aufgaben hat die Koordinierungsstelle?
Na, die COS ist eingerichtet worden im Zusammenhang mit der Verabschiedung des nationalen Konzepts Sport und Sicherheit, quasi als die Institution, die das zentral umsetzen soll. Das heißt, die Koordinationsstelle ist zuständig für die Einrichtung neuer Fanprojekte, auch für deren fachliche Bewertung. Das heißt, wenn irgendwo ein Bedarf ist, wird entsprechend, werden die örtlichen Behörden, wird die Kommune beraten, wird der Verein beraten, wird ein geeigneter Träger gesucht oder eine Variante, einen speziellen Träger zu schaffen. Und das Konzept, was dann erarbeitet wird, wird im Zweifelsfall unterstützt und dann halt begutachtet, damit je nach Liga-Zugehörigkeit dann DFB oder DFL über die Bezuschussung der Einrichtung entscheiden können. Und dazu kommen die Aufgaben im Bereich Fortbildung, Qualifikation und Qualitätsmanagement. Das heißt, ganz wichtig geworden ist halt entsprechend dieses Konzept Qualitätssiegel nach dem Fanprojekt nach dem nationalen Konzept Sport und Sicherheit, was mittlerweile halt auch Grundlage für die weitere Förderung ist. Und dafür ist im Wesentlichen die COS zuständig. Und das war für den Standort Jena damals auch ganz hilfreich, dann hier alles, nachdem, wie gesagt, im Jahr davor aufgrund des Erfurter Abstiegs und der Insolvenz der Träger weggebrochen war, dann hier die Strukturen so auszurichten, dass es auch entsprechend dem nationalen Konzept Sport und Sicherheit entspricht.
Ihr wart ja auch einer der ersten Fanprojekte, die dieses Qualitätssiegel auch hatten, ne?
Das ist richtig, wobei, wie gesagt, das in dem Fall dann einfach auch der Gerechtigkeit halber eingeräumt werden muss. Das lag einfach an der Reihenfolge der Bearbeitung, dass wir, also nicht, weil wir jetzt besser sind als andere, in dem Fall waren wir einfach nur wirklich eher dran und das hat sich im Jahr 2011 natürlich auch sehr günstig ergeben, dass wir das dann auch mit dem damals, dem 20-jährigen Bestehen verbinden konnten, dass das dann auch im Rahmen der Festveranstaltung, die es damals gab, auch von Professor Pilz persönlich überreicht worden ist.
Wenn ich es richtig verstanden habe, hat die Koordinationsstelle Fanprojekt auch die WM 2018 in Russland, zumindest die Fanbetreuung, organisiert und da spielt dein Name eine Rolle, weil du Teil dieses mobilen Teams warst, was vor Ort im Prinzip die Fans betreut hat. Was waren da deine Eindrücke?
Ja, ne, die COS kümmert sich im Prinzip seit den 90er Jahren um die Fanbetreuungsmaßnahmen bei den großen Turnieren, also Europameisterschaften, Weltmeisterschaften. Und ja, die WM 2018 war natürlich auch nochmal wirklich ein Erlebnis. Bei allem, was sich im Bereich, ich sag mal, ehemaliger Ostblock abspielt, habe ich als Person schon mal immer noch den Vorteil, dass man als gelernter DDR-Bürger im Zweifelsfall auch ganz gut Russisch gelernt hat, speziell wenn man dann auch noch entsprechend Abitur gemacht hat, studiert hat und auch immer versucht hat, da dran zu bleiben. Deswegen hatte ich da immer so einen gewissen Vorteil, den jüngeren Kollegen und den Kolleginnen auch aus dem Westen voraus. Das war jetzt nicht mein erstes großes Turnier. Ich habe ja schon vorher bei 4 Europameisterschaften mitgearbeitet. Dann hatten wir 2006 die WM hier in Deutschland, die Welt zu Gast bei Freunden. Und speziell, wie gesagt, in den letzten Jahren hatten wir eben 2012 Ukraine-Polen und dann 2018 Russland und das hat schon riesen Spaß gemacht, damit zu arbeiten, zumal wir ja auch seit einigen Jahren immer mitgewirkt haben bei Fankurve Ost, wo es darum geht, zusammen mit dem deutsch-russischen Austausch und mit dem Auswärtigen Amt und mit vielen auch ehrenamtlichen Organisationen aus Deutschland, wie zum Beispiel Gesellschaftsspiele, diese Art von Fanbetreuung und auch Selbstorganisation von Fußballfans halt in den ehemaligen Osten zu transportieren, also in dem Fall konkret nach Russland, Belarus und die Ukraine. Im Moment leider eigentlich nur noch mit der Ukraine möglich, aufgrund der Zustände in Belarus und aufgrund der Umstände, dass der deutsch-russische Austausch ja von der russischen Regierung quasi zur unerwünschten Person oder Organisation erklärt worden ist. Aber das war 2018 nochmal eine richtig interessante Geschichte und bei solchen Geschichten bin ich auch tatsächlich immer gerne mit dabei, weil das natürlich auch Spaß macht und interessant ist. Und das natürlich, sagen wir, irgendwo ein Stück weit auch ein gewisses Privileg ist, dass man quasi im Rahmen seiner beruflichen Tätigkeit irgendwo so, wenn man das Revue passieren lässt, irgendwo so zwischen Newport, Paris, Warschau und Moskau irgendwo unterwegs ist.
Rund um die Fanprojekte gibt es eine zweite Organisation, das ist die Bundesarbeitsgemeinschaft der Fanprojekt. Was ist deren Aufgabe in dem Zusammenhang? Eine reine Interessensvertretung?
Die Bundesarbeitsgemeinschaft ist der fachliche und kollegiale Zusammenschluss der Mitarbeitenden in den Fanprojekten und insofern ein Stück weit eine Interessenvertretung und aber eben auch Selbstorganisation.
Es gibt dort regionale Sektionen, also Sektionen Ost, Osten und so weiter. Gibt es so regionale Unterschiede oder was ist da der Hintergrund eigentlich?
Na, du kannst dich halt regional noch wesentlich besser vernetzen, als das im Bundesmaßstab ist. Zum einen, weil wir mittlerweile so eine breite Streuung und große Anzahl an Fanprojekten haben. Mit denen kannst du dich ja nicht jedes Quartal treffen. Das würde ja von Reisewegen und Organisationen und auch benötigten Räumlichkeiten jedes Mal sprengen. Es ist jetzt schon schwer für die Bundeskonferenzen, die alle zwei Jahre von der COS ausgerichtet werden und für das jährliche Treffen der Bundesarbeitsgemeinschaft überhaupt noch geeignete Räumlichkeiten und auch Hotelkapazitäten zu finden. Deswegen haben wir uns schon Mitte der 90er dazu entschlossen, Regionalverbünde zu bilden. Also einfach nur, um im kleineren Kreis sich effektiv und vor allem nach Möglichkeit halt auch quartalsweise auszutauschen.
Wie gut ist die Zusammenarbeit in Thüringen? Wir haben zwei Fanprojekte in Erfurt, eins hier in Jena, eins. Gibt es, also zusammen spielen passiert in der Regel außerhalb des Pokals nicht so, dass man dort im Prinzip am Spieltag Kontakt hätte. Gibt es sonst gemeinsame Kontakte, wo man gegenüber dem Landtag die Position der Fanprojekte darstellt oder gibt es da weniger Berührungspunkte?
Nee, wie gesagt, da, wo es erforderlich ist, logischerweise arbeiten wir mit den Kolleginnen und Kollegen aus Erfurt sehr gut zusammen. Zum einen, weil es regelmäßig auch die entsprechenden Anfragen und die entsprechenden Berichterstattungen im Landtag gibt, wo das Ministerium uns dann auch um die entsprechenden Zuarbeiten und das entsprechende Feedback bittet, aber natürlich auch darüber hinaus. Ja, das ist natürlich, sagen wir mal, bei zwei Standorten, wo die Fanszenen miteinander nicht das beste Verhältnis pflegen, muss man das mit Fingerspitzengefühl machen. Es ist immer wieder spannend, dass einen selbst Leute aus der Verwaltung dann solche Fragen stellen, wie kennt ihr die überhaupt, was macht ihr mit denen, wo wir dann aus Spaß sagen, wir fahren da dreimal in der Woche hin und beschmieren denen die Fassade. Und haben ja tatsächlich auch schon gemeinschaftlich richtig gute Geschichten gemacht in Zusammenarbeit mit dem Erinnerungsort Topf und Söhne, wo es vor ein paar Jahren die große Ausstellung gab, Kickerkämpfer, Legenden, Juden im deutschen Fußball, mit der ergänzenden Ausstellung vom Platz vertrieben, wo es speziell darum geht, wie sich das in Thüringen dargestellt hat. Wer sich für das Thema interessiert, man kann, glaube ich, bei der Landeszentrale für politische Bildung auch noch die entsprechende Buchveröffentlichung gegen Rückporto beziehen, kann ich wirklich nur empfehlen, wo es nicht nur um die beiden großen Fußballstandorte in Thüringen geht, sondern auch um das, was sich im Kleinen teilweise abgespielt hat im Zusammenhang mit Fußball. Und das kann ich nur empfehlen und da haben wir relativ viel zusammen gemacht, auch sonst, wenn zum Beispiel eben bei Topf und Söhne entsprechend Veranstaltungen anhängig sind oder auch in Zusammenarbeit mit Mobit Da gibt es eine sehr gute Kooperation auch innerhalb Thürings.
Wenn wir gerade bei Topf und Söhne sind, diese Broschüre vom Platz vertrieben oder dieses kleine Buch gibt es direkt auch bei Topf und Söhne. Also wenn ihr dort die Ausstellung besucht, dann könnt ihr das mitnehmen. Auf jeden Fall empfehlenswert, berichtet auch über die Situation in Gera, Meiningen, in Schwarza, ganz individuelle Geschichten und ist auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Wenn wir beim Thema Zusammenarbeit sind, wie ist denn die Zusammenarbeit mit dem Verein? Also das hat sich ja vielleicht auch über die Jahre geändert, aber natürlich ist das auch immer eine Herausforderung, wenn ein Fanprojekt Faninteressen vertritt, Arbeiten macht mit den Fans und der Verein hat natürlich auch manchmal Erwartungen an Fanprojekte, die ein Fanprojekt nicht erfüllen kann. Sagst du, in Jena ist da ein großes Verständnis, was Fanprojekt kann, was es nicht kann, oder ist das immer ein Thema, was immer wieder erklärt werden muss und wo es auch mal Reibungen gibt im positiven Sinne?
Also ich denke, da ist es wirklich unser Vorteil, dass es die Einrichtung selber jetzt eben, wie wir das eingangs schon erklärt haben, schon seit 30 Jahren gibt. Das heißt, uns gibt es schon lange. Wir sind hier nicht nur institutionalisiert, sondern ich würde sagen, wir sind tatsächlich auch eine Institution, jetzt sagen wir im umgangssprachlichen Sinne, und entsprechend schon immer in den entsprechenden Gremien und Vernetzungsrunden vertreten gewesen, was sich auch nicht dadurch ändert, dass natürlich mittlerweile Fanszene auch sehr emanzipiert ist und auch ihre eigenen Kommunikationskanäle mit den Vereinsgremien hat. Was wir absolut positiv sehen, weil da wirklich was gewachsen ist. Aber in den entscheidenden Geschichten sind wir eigentlich immer dabei. Das hat auch was damit zu tun, dass es ja beim Verein und auch bei der Spielbetriebs GmbH ja auch im Vergleich, sag mal, zum allgemeinen Fußballgeschäft doch trotzdem auch eine relativ hohe personelle Kontinuität gibt, wo jetzt nicht ständig neue Ansprechpartner da sind, denen du alles wieder von vorne erklären musst. Und insofern sind da hier die Strukturen, denke ich mal, nicht die schlechtesten. Das gab zwischenzeitlich auch andere Phasen, als dann plötzlich ein neuer Geschäftsführer da war, der auf ein besonders gutes Verhältnis mit den Polizeibehörden aus war und dann der Meinung war, er muss uns von den Sicherheitsberatungen ausschließen. Dann gab es eine Demonstration der Fanszene bei einer Sicherheitsberatung und dann war das ganz schnell geändert und am Ende der Probezeit war der Geschäftsführer nicht mehr da. Ich glaube, er ist heute noch der Meinung, dass er es uns zu verdanken hat, was natürlich völliger Blödsinn ist. Ich muss auch dazu sagen, wir waren damals nicht traurig, dass er weg war. Und an einem späteren Wirkungsort hat er dann unseren Kollegen auch als erstes dort anvertraut, dass er uns hier in herzlicher Abneigung verbunden ist.
Es gibt rund um das Thema Faninteressen seit wenigen Jahren den Begriff der Fanhilfe, die sich dort auch gründen. Das ist auch hier passiert. Im Juni 2009 gründeten die Fans des FC Karlsruhe Jena die blau-gelb-weiße Hilfe. Nun, für jemanden, der da nicht so im Thema drin ist, was gibt es für einen Bereich, der durch das Fanprojekt bzw. Fanbeauftragte in Vereinen, die du schon gesagt hast, die so meist so Spieltagsorganisationen machen, Fanprojekte, die die Betreuung der Fans sozialpädagogisch in dem Blick machen, was gibt es für eine Lücke, die durch diese Hilfen geschlossen werden bzw. jetzt durch die blau-gelb-weiße Hilfe?
Prinzipiell finde ich das absolut gut, dass Leute sich da auch selbst zusammenschließen und organisieren. Zumal die Aufgaben von Fanprojekten ein Stück weit auch gewachsen sind, sich ausgeweitet haben und du hast dann immer auch so Schwerpunkte, wo ganz viele solche Sachverhalte anfallen. Wie gesagt, hier in Jena sicherlich festzumachen, immer mal an Derbys oder eben auch im Mai 2019 an dem Spiel, am letzten Spieltag gegen 1860 München. Und da würde selbst ein personell gut ausgestattetes Fanprojekt ein Stück weit durchaus an seine Grenzen stoßen. Andererseits, wie gesagt, ist es nochmal was anderes, das auch mit Gleichgesinnten zu besprechen, auszuwerten. Und es geht ja da ein Stück weit dann auch um finanzielle Unterstützung. Und wie gesagt, das könnten wir nicht leisten in dem Fall und in dem Umfang. Und das wäre auch schwierig darzustellen. Und insofern ist es gut und richtig und wichtig, dass es das gibt. Und das wird ja dann trotzdem auch von uns unterstützt. Das heißt, in unseren Räumlichkeiten ist ja dann zum Beispiel die monatliche Sprechstunde.
Genau. Ich hatte es bisher so ein bisschen eingeordnet in so mehr so eine juristische Hilfe. Dann erklär es nochmal.
Ja.
Also wann gehe ich zur blau-gelb-weißen Hilfe und nicht zu dir? Dass ich es nochmal verstehe, so als Fan. Also wann ist das meine Anlaufstelle und wann bist du mein Anlauf? Ich habe ein Problem mit dem Stadionverbot zum Beispiel. Dann gehe ich doch zu dir, oder?
das wäre sinnvoll. Also sicherlich kann da auch die blau-gelb-weiße Hilfe entsprechend nochmal beraten und unterstützen, wird aber möglicherweise dann auch darauf verweisen, mit dem Anliegen kannst du und ist es sinnvoll, auch nochmal zum Fanprojekt zu gehen. Andererseits, wie gesagt, hat die Fanhilfe natürlich auch nochmal so ein Pool an Anwälten, die, sagen wir, in dieser Materie Fußballgeschehen vielleicht ein bisschen besser drinstecken als einen, den ich mir irgendwie zufällig raussuche. Natürlich können wir da auch beraten und haben auch Zugriff zu Leuten, die da versiert sind. Aber wie gesagt, das ist schon okay und so eine Fanhilfe ist halt entsprechend unabhängiger und kann auch, sagen wir mal, zum einen dann anders kommunizieren. Und wie gesagt, ich fand das durchaus auch hilfreich, dass im Zusammenhang mit den Geschehnissen sowohl von dem 1860-Spiel und dessen Aufarbeitung mit den entsprechenden Ermittlungsverfahren, die es gab oder eben auch nicht gab, oder jetzt im Sommer mit den breit und offensiv kommunizierten Hausdurchsuchungen, dass es da entsprechend Reaktionen gibt von Fanszene, die trotzdem, denke ich mal, gut formuliert sind, wohl durchdacht sind und aber trotzdem offensiver und pointierter sein können.
Das heißt, dass das Angebot der Hilfen unterstützt letztendlich die, eure Arbeit in der Breite, also nicht direkt, sondern indirekt und es erweitert das Angebot, den Fans zu helfen, ihre Interessen zu vertreten.
Und grundsätzlich soll nicht nur Fanprojektarbeit, sondern die allgemeine Jugendsozialarbeit ja auch Hilfe zur Selbsthilfe sein. Sprich, Leute auch dazu zu befähigen, ihre eigenen Interessen auch selber in die Hand zu nehmen. Und wenn wir uns hier und unsere Fanszene und unsere Kurve anschauen, dann ist eben daraus ganz viel Positives entstanden. Also vor der blau-gelb-weißen Hilfe schon auch die Hintertorperspektive und der TIFO e.V. Und ich sag mal, Fanprojektarbeit ist ein Stück weit dazu da, sich auch nach einer gewissen Zeit auch wieder quasi überflüssig zu machen, generell Jugendsozialarbeit. Aber dann steht schon die nächste Generation da oder sind schon wieder neue Probleme, derer man sich annimmt. Ja, es gab mal eben in dem Zusammenhang auch mit dieser damaligen Geschichte Ausschluss von Sicherheitskonferenzen dann mal auch so eine Bemerkung von Seiten der Polizeibehörde, die ich fantastisch fand. Die Ultraszene ist dem Fanprojekt entglitten. Oh, ich sah, Moment, also erstens mal das Gegenteil von entglitten, quasi der Umkehrschluss wäre irgend sowas von im Griff haben. Oh, ich sah, also weder im Kinder- und Jugendhilfegesetz noch im nationalen Konzept Sport und Sicherheit habe ich diese Forderung gefunden, irgendjemanden oder irgendwas im Griff zu haben. Und zum anderen, wie gesagt, wenn eine Fangruppierung schon 10 Jahre und länger besteht und immer noch mit jedem Ding, was sie hätte, auf Sozialarbeiter im Fanprojekt angewiesen sein würde und nichts alleine auf die Reihe bekommen würde, dann hätten wir unwahrscheinlich was falsch gemacht. Wenn die Leute ab einem bestimmten Punkt Sachen auch einfach selber können oder Sachen schon immer selber konnten und das dann aber tatsächlich auch entsprechend in die eigenen Hände nehmen, dann sage ich, haben wir alles richtig gemacht.
Wir waren schon mehrfach beim Thema Pandemie. Das ist ja für uns als Gesellschaft eine unglaubliche große Herausforderung und wird es auch noch lange Zeit bleiben. Wie ist es gelungen, die Fanprojekte in der Zeit arbeitsfähig zu halten?
Ja, das war ja sehr unterschiedlich, auch hier, je nachdem, in welcher Liga sich da der Bezugsverein entsprechend bewegt hat. Und die Fanszenen haben ja das ganze Geschehen und die damit verbundenen Infektionsschutzmaßnahmen etc. ja auch sehr unterschiedlich aufgenommen. Das heißt, in der ersten Phase wurde ja der Spielbetrieb tatsächlich erstmal eingestellt und es ging dann später weiter in der dritten Liga mit diesem sogenannten Sonderspielbetrieb dritte Liga. Das heißt mit Ausschluss von Zuschauern. Aber es wusste ja niemand so richtig, wie sich das tatsächlich abspielen wird. Es gab kurz davor noch ein Spiel von Borussia Mönchengladbach, wo dann irgendwie tausende Leute vor dem Stadion standen, auch ohne Abstand, ohne Masken, ohne irgendwas.
War es nicht sogar gegen Köln? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall war ein bisschen was los davor.
Ja. Es war auch ein Spiel mit einem gewissen Stellenwert. Und dann gab es hier auch einen Zeitungsartikel, wo schon darüber spekuliert wurde. Erstens gibt es dann vor den Stadiontoren Menschenansammlungen oder muss die Polizei mit dem Helikopter oder mit einer Fahrradstreife die Kernberghorizontale bestreifen und überwachen, weil dann vielleicht Leute da oben stehen, um einen Blick ins Stadioninnere zu erhaschen. Ich weiß nicht, warum das erforderlich ist, wenn sämtliche Spiele zumindest bei Magenta TV gegen geringes Entgelt in voller Länge angeschaut werden konnten. Aber diese Überlegung gab es. Fanszene, also in dem Fall, also halt die Gruppen der Südkurve haben ziemlich schnell erklärt, dass das nicht ihre Veranstaltung ist. Haben in der Zeit für sich ja neue Themen erschlossen, wie eben diese fantastische Unterstützung für die Tafeln in der Region. Aber natürlich mussten wir uns erstmal anschauen, was spielt sich tatsächlich ab. Sprich, es gab ja noch das Problem, in Thüringen konntest du überhaupt keine Sportveranstaltung ausrichten. Das heißt, das erste Heimspiel gegen Chemnitz fand in Würzburg statt. Da wusste man jetzt nicht, wie sich zum Beispiel auch, sag mal, ganz viele, ich sag mal, in gänsefüßischen Exil-Thüringer da verhalten, weil du hattest ja bei normalem Spielbetrieb schon immer die Erfahrung, dass vor Ort auch immer Leute waren, die du aus dem Alltag gar nicht so kanntest, und die stellten sich immer raus als ehemalige Thüringer oder langjährige Zeiss-Fans, die aber in den Jahren nach der Wende arbeitsbedingt oder aus anderen Gründen halt in die jeweilige Gegend gezogen sind. Das heißt, du hast überall, wo du hingekommen bist, immer Umlandfans. Die Frage war jetzt zum Beispiel, fährt unsere Fanszene tatsächlich nicht? Und kommen dann aber möglicherweise dann so diese Umlandfans und stehen vor dem Stadion, und dann gibt es ein Problem mit Polizeieinsatzkräften und so weiter. Deswegen bin ich tatsächlich bei diesem ersten Auswärtsspiel mit vor Ort gewesen, um dann festzustellen, nee, es ist niemand gekommen. Irgendwann sagten mir dann die bereits erwähnten szenekundigen Beamten, es war aber kurzzeitig mal ein Auto auf dem Stadionparkplatz mit vier Leuten und ist dann gleich wieder weggefahren. Da habe ich selber gar nicht gesehen, weil ich mal so eine Runde ums Stadion gedreht habe, um auch zu sehen, gibt es vielleicht irgendwo Stellen, wo man tatsächlich gut ins Stadioninnere gucken kann, wo möglicherweise Leute hingehen. War alles nicht der Fall. Deswegen haben wir das bei den weiteren Auswärtsspielen dann auch nicht weiter begleitet und haben an dem Tag auch den Aufwand so niedrig als möglich gehalten. Also es gab einfach im Fahrzeug vom Pressesprecher noch einen freien Platz, sodass das ohne großen Aufwand zu bestreiten war. Und haben zu den Heimspielen dann entsprechend immer das sogenannte Geisterspiel TV, nicht zu den Heimspielen, zu den Auswärtsspielen. Bei Heimspielen war ja logischerweise das Gelände zu, haben bei den Auswärtsspielen hier Geisterspiel TV gemacht. Das Abo für Magenta Sport kann man ja monatlich abschließen. Das hat im Prinzip so genau gepasst. Und das war jetzt nicht so ein finanzieller Aufwand. Deswegen haben wir das gemacht. Das war halt auch sehr unterschiedlich wahrgenommen. Also wie gesagt, die Kurve selber hat diese Spiele weitgehend ignoriert. Zumal, ich sage, sportlicher der Zug ohnehin schon abgefahren war. Hier haben wir halt ein paar Leuten die Möglichkeit geboten, sich trotzdem zusammen die Spiele anzugucken. Das Ganze natürlich entsprechend auch mit Abstand bestuhlt und auch, sagen wir, auf die Quadratmeterzahl berechnet, der Räumlichkeiten, wie viele Leute können wir reinlassen. Und auch, sagen wir, diese kalkulierte Größe von 15 Personen ist gar nicht ausgeschöpft worden, sondern das war seinerzeit eine Phase, die wirklich irgendwo auch, sagen wir, von dem absehbaren Abstieg auch geprägt worden ist, dass da das Interesse gar nicht mehr so groß da war. Aber wir haben die Möglichkeit geboten, sind da mit Leuten ins Gespräch gekommen. Und es gab über den DFB dann über entsprechende Videokonferenzen dann auch regelmäßigen Austausch mit den anderen Standorten. Und es war tatsächlich so, dass dann zum Beispiel die Kollegen vom Fanprojekt München und die Fanbetreuung vom FC Bayern halt berichtet hat, dass selbst bei den Auswärtsspielen der Bayern Amateure Leute mitgefahren sind. Und dann in Regensburg oder was weiß ich wo vorm Stadion standen und dann auf dem Handy die Übertragung geguckt haben oder Fanradio gehört haben oder so. Das hat es gegeben, gab es bei Jena so nicht. Aber das war wichtig, sich da auszutauschen und auch immer wieder anzubieten. Wenn bei euch jetzt dann demnächst das Spiel gegen Jena ansteht, können wir uns natürlich vorher kurz schließen und austauschen. Und bei den Heimspielen selber haben wir es tatsächlich so gemacht, dass ich dann am Spieltag trotzdem mal auch eine Runde durch die Innenstadt gedreht habe, um zu sehen, sind da irgendwo Leute, die sich versammeln, um das gemeinsam in der Übertragung zu verfolgen und dann quasi zum Abschluss hier nochmal im Stadionumfeld aufzuschlagen, um da Leute anzusprechen, die da sind. Das waren in der Regel immer eine Handvoll Leute, die dann irgendwo tatsächlich auch mit Abstand hier am Zaun standen und da mal ins Innere geschaut haben, um da ein bisschen optisch und akustisch teilzuhaben. Das war alles sehr unproblematisch, aber es war, denke ich mal, trotzdem wichtig, da zu sein und auch mit den für diese Spiele zuständigen Polizeikräften kurz im Kontakt zu sein, um das Signal zu geben, wenn irgendwas sein sollte, könnt ihr erstmal uns das kontaktieren, um mit den Leuten zu sprechen. aber das waren unterm Strich dann trotzdem irgendwo unproblematische Veranstaltungen.
Gab es für euch finanzielle Herausforderungen oder stand das nie während der Pandemie zur Diskussion? Neben der Diskussion jetzt im DFB, wenn man die mal außen vor nimmt, gab es da irgendwas, das ihr euch Sorgenfalten bereitet hat?
Als die Pandemie im Frühjahr 2020 so richtig in Fahrt kam und ja dann das Ministerium auch erstmal die Schließung der Einrichtungen der Jugendhilfe auferlegt hatte, wo ja trotzdem dann noch Einzeltermine und Einzelberatungen tatsächlich möglich waren, auch im Rahmen der Verordnung, gab es schon Gedanken von der Stadtkämmerei, ob man nicht sämtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der örtlichen Jugendhilfe auf Kurzarbeit setzen müsste. Das haben wir aber erfreulicherweise in Zusammenarbeit mit dem Fachdienst Jugend und Bildung und speziell auch dem für uns zuständigen Team Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit abwenden können. Im Gegenteil, speziell für den Bereich Streetwork war ja der Bedarf quasi über Nacht noch viel größer. Denn in Schulen gab es keinen Präsenzunterricht mehr. Die Jugendeinrichtungen waren geschlossen, die Clubs waren zu, man konnte nirgends mehr hingehen und gleichzeitig setzte irgendwie schon im März, April fantastisches frühsommerliches Wetter ein. Sprich, die Leute waren im Paradies, die Leute waren auf dem Friedensberg und wir mussten die Leute erreichen und haben dann entsprechend die Kolleginnen und Kollegen von JG Stadtmitte und Straßensozialarbeit Zentrum Schrägstrich West entsprechend mit unterstützt und waren mit zwei Leuten aus unserem damaligen Team letzten Endes an mindestens 3 Wochentagen immer mit den Kolleginnen und Kollegen auf der Straße. Weil ich sage, da musste man ja teilweise Jugendliche noch ansprechen, ihr dürft nicht in so einer großen Gruppe auch zusammenstehen etc. Da haben die Kolleginnen aus der anderen Einrichtung am Anfang sogar mal eine Anzeige kassiert, weil wenn du zu zweit irgendwie 2 oder 3 andere Jugendliche auf der Straße angesprochen hast, hast du ja schon die zulässige Personenmenge gesprengt. Das konnten wir dann dadurch klären, dass wir für alle, die im Bereich Streetwork da unterwegs waren, eine entsprechende Bescheinigung von der Stadt bekommen haben, die wir dann im Zweifelsfalle auch Mitarbeitern vom Ordnungsamt oder Polizeibeamten entsprechend zeigen konnten.
Dann hat die Pandemie aber auch zu einigen Träumen geführt von, Sympathisanten von Rainer Wendt. So zum Beispiel gibt es die Diskussion in Sachsen um diese personalisierten Tickets. Also letztendlich geht es darum, da wird unter dem Pandemieaspekt natürlich mit Sicherheit argumentiert und letztendlich ist eine Beschneidung der Fanrechte. Und nun haben wir im Thüringen-Pokal in der nächsten Runde in einem Spiel, was dich aus mindestens 2 Gründen nicht so interessieren wird, die Situation, dass es nach meinem Kenntnisstand erstmals in Thüringen ein Spiel auf Landesebene gibt mit personalisierten Tickets. Das hat es so aus meinem Kenntnisstand bisher noch nie gegeben. Vor der Pandemie wären aus meiner Sicht solche Überlegungen völlig unvorstellbar gewesen, dass man zum Besuch eines Fußballspiels seine Personaldaten hinterlassen muss. Hast du das Gefühl, jetzt unabhängig von diesem einen Anlass, dass die Pandemie auch genutzt wurde, Fanrechte zu beschneiden oder zumindest zu diskutieren, inwieweit man diese weiter beschneiden kann?
Also wenn man das in der öffentlichen Diskussion verfolgt hat, gab es zumindest von einigen Seiten geäußert, bisschen, sagen wir, zu teilweise Verantwortlichen im Nordostdeutschen Fußballverband immer wieder mal solche Ansinnen, das zu nutzen. Wenn es das einmal gibt, können wir das ja später auch beibehalten. Und da muss man natürlich sehr wachsam sein. Aber ich denke, da sind sowohl die Fanprojekte mit am Ball und dann würden sich einschalten und werden sich einschalten, wenn es da kritische Entwicklungen gibt. Und die Fanszenen sind ja da selber auch sehr fit und engagiert, dass momentan bestimmte Sachen nur unter bestimmten Rahmenbedingungen möglich sind. Ich denke mal, das wird verstanden. Da sagt man dann halt nur, wir verstehen, dass das so ist und dass es vielleicht der Verein aufgrund dessen, dass er sich nach Landesverordnungen und so weiter richten muss, gerade nicht anders machen kann. Aber dann ist es halt nicht unsere Veranstaltung. Und ich denke mal, das muss man natürlich auch akzeptieren, auch wenn das vielleicht für viele im Stadion manchmal nicht so einfach ist, das so alles immer nachzuvollziehen. Aber wie gesagt, das ist wohl überlegt, aber gerade solche Geschichten wie grundsätzliche Ticketpersonalisierung, da muss man, denke ich, wirklich sehr wachsam sein.
Das denke ich auch. Wachsam sein müssen auch die Fanprojekte, denn es gibt im DFB eine Reformprozess, eine Reformdiskussion. Im September 2020 beschloss das Präsidium des DFB diesen Reformprozess zur zukünftigen Ausgestaltung der Fanprojektförderung in die Wege zu leiten. Ist dir denn bekannt, warum man der Meinung ist, das reformieren zu müssen? Also im Moment ist es ja so, die Hälfte wird bezahlt vom DFB, ist richtig, und die andere Hälfte Kommune und Land, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Was soll geändert werden und warum?
Da wäre mein noch in Elternzeit befindlicher Kollege, der Christian Kepler, sicherlich noch ein kompetenterer Ansprechpartner, weil er als einer der aktuell beiden Sprecherinnen der Bundesarbeitsgemeinschaft sowohl im Beirat der KOS als auch im Nationalen Ausschuss Sport und Sicherheit ja vertreten ist. Aber machen wir uns nichts vor, Ausgangspunkt der ganzen Diskussion waren eigentlich Sparzwänge innerhalb des DFB.
Geht's dem denn so schlecht?
Denke mal, grundsätzlich geht's dem Verband nicht so schlecht als größtem Sportverband der Welt. Aber man baut gerade eine neue Zentrale, wo vielleicht die Kostenentwicklung auch nicht so war wie geplant. Man hat eine WM 2018 in Russland so kalkuliert, dass, glaube ich, bei Erreichen des Halbfinales eine schwarze Null gestanden hätte. Man hat, das ist ja auch alles öffentlich geworden, Ausrüsterverträge und Bandenwerbungsverträge unter Wert verkauft aufgrund persönlicher Verbundenheit, was auch immer, will ich nicht spekulieren. Das kann man alles nachlesen, kann man alles googeln. Das haben Magazine wie Sport in Zeit und andere, denke ich mal, sehr gut aufgearbeitet und aufgeklärt. Und ich glaube, am Anfang stand im Prinzip so eine Anweisung an sämtliche Abteilungen, sie müssen 10% einsparen am Budget. Dann hat man, soweit ich mich erinnere, eine ganze Weile nichts gehört. Und dann sickerten immer wieder so diese Spargedanken durch. Es gab aber nie irgendwie eine offizielle Mitteilung, nie was Schriftliches, sodass sich weder die Bundesarbeitsgemeinschaft noch die KOS auf irgendein Papier beziehen konnten, um das intensiver zu diskutieren und zu klären. Bis das im letzten Jahr dann so zu dieser Entscheidung kam. Wir haben noch wenige Tage davor in Berlin mit dem damaligen, leider kurz danach verstorbenen NOFV-Präsidenten Herrn Buger zusammengesessen, der da sehr viel Verständnis für die Situation der Fanprojekte geäußert hat und auch gesagt hat, nee, also wie gesagt, bei der Differenz, um die es da geht, die man einsparen möchte, das muss ja anders zu lösen sein. Und wie gesagt, der Gedanke war ja, der DFB ist nur zuständig für den Spielbetrieb in der dritten Liga, also fördert der DFB auch nur Fanprojekte in der dritten Liga und alles, was drunter ist, da gucken wir mal, was da noch geht, sinngemäß. Das heißt, man wollte das deckeln bei diesen ominösen, ich glaube, 3 Millionen, und der tatsächliche Bedarf lag irgendwie bei 3,3 oder 3,4 Millionen. Und wir müssen ja auch so realistisch sein zu sagen, wahnsinnig viele weitere Standorte werden ja nicht dazukommen, wenn jetzt, wie gesagt, Ingolstadt auf den Weg gebracht worden ist und Würzburg und Krefeld noch dran sind, dann sehe ich nicht mehr so viele Standorte, gerade in dem Bereich des bezahlten Fußballs, wo jetzt zeitnah noch so ein riesiger Handlungsdruck wäre. Das heißt, es ist ja trotzdem irgendwo planbar und überschaubar. Und ich denke aber mal, durch die entsprechende Sondersitzung vom Nationalen Ausschuss Sport und Sicherheit, die es gegeben hat, wo man sich sehr klar positioniert hat, wird dieser sogenannte Reformprozess, denke ich mal, dann schon in die richtige Richtung gehen.
Ist die Politik in diese Diskussion mit eingebunden? Also ist ja schon, also klar, ist eine Verbandssache, ne? Da kann auch keiner reinzureden, aber trotzdem geht es ja um ein bisschen mehr als nur die Verbandssache. Fanprojekte wirken ja nach außen. Nimmt da Politik mit teil an diesen Diskussionen?
Da bin ich jetzt en Detail ein Stück weit überfragt und möchte nichts Falsches sagen. Ansonsten wäre das für mich ja ganz klar eine Geschichte, die in den Sportausschuss des Deutschen Bundestages nochmal auch gehören würde. Und auch von da, ich meine, es gab ja in der Vergangenheit zu dem Thema da die verschiedenen Anhörungen, wo ich teilweise auch bei solchen Ausschusssitzungen dann mit auf der Besuchertribüne gesessen habe, weil es um dieses Thema ging und dass das möglich war, das so zu organisieren, da dort zu sein. Ich denke auch dem Sportausschuss des Bundestages ist das sehr bewusst. Es gab da die berühmte Sitzung, wo der damalige DFB-Präsident Theo Zwanziger die Geschichte der Fanprojekte als eine einzige Erfolgsgeschichte apostrophiert hat und ganz klar geäußert hat, wenn es die Fanprojekte nicht schon geben würde, müsste man sie erfinden. Das alles, wie gesagt, im Sportausschuss des Deutschen Bundestages geäußert und sowohl von da als auch, wie gesagt, von sämtlichen anderen Partnern im Nationalen Ausschuss Sport und Sicherheit kam das ganz klare Signal. Wir möchten, dass die Finanzierung so weiterläuft wie bisher. Das war ja im Prinzip 2013 auch ein großer Kompromiss, dass Fußball, nachdem es im Jahr 2012 ja zu verschiedenen, sagen wir mal, öffentlich sehr emotional diskutierten Vorkommnissen gekommen war, dem Fußball gesagt hat, ihr müsst hier mehr Verantwortung übernehmen, wie auch immer, wo es auch immer wieder diese Diskussion gibt, Übernahme Polizeikosten. Und da haben ja im Prinzip die Spitzen des Fußballs mit der Innenministerkonferenz gesessen, mit dem Ergebnis, dass der Fußball damals seine Zuwendung ja erhöht hat, von einem Drittel auf die Hälfte. Und sich im Gegenzug ja Länder und Kommunen verpflichtet haben, die Fanprojekte auch in mindestens gleichbleibender Höhe weiter zu finanzieren. Das heißt, es sollte nicht die öffentliche Hand entlastet werden, sondern es sollte in den Einrichtungen vor Ort mehr Geld ankommen. Und das hat sich seitdem bewährt und natürlich sagen jetzt Innenministerkonferenz und so weiter, wir möchten, dass das so bleibt und ihr könnt jetzt hier nicht anfangen, das wieder runterzudrehen. Und dafür ist ja eine Arbeitsgruppe gebildet worden, wo alle mit am Tisch sitzen, einschließlich auch der Bundesarbeitsgemeinschaft der Fanprojekte. Und da sind wir eigentlich optimistisch, dass da ein vernünftiges Ergebnis bei rauskommt.
Das klingt doch fantastisch. Trotzdem gibt es doch zahlreiche Fanprojekte, zahlreiche Journalisten, die jetzt so ein paar Sorgen äußern, umso schöner ist, wenn du so ein Fazit ziehst. Wäre zu wünschen, dass das auch rauskommt. Matthias, letzte Frage. Wenn wir uns in 10 Jahren wieder treffen, ich habe mal im Interview gelesen, du könntest dich vorstellen, irgendwann, wenn die Fanprojektarbeit zu Ende ist für dich, dass du dich auf die Tribüne setzen willst und dort so ein bisschen die Leistung bewerten willst, wie so eben die älteren Fans das so machen auf der Tribüne. Aber angenommen, in 10 Jahren sitzt du hier im Fanprojekt. Was müsste passiert sein, wenn wir uns unterhalten, dass du sagst, die letzten 10 Jahre waren erfolgreiche Jahre, die Fanprojekte haben sich weiterhin positiv entwickelt. Was müsste da in den 10 Jahren passiert sein?
Wenn ich in 10 Jahren noch hier sitze, ist das Renteneintrittsalter wieder hochgesetzt worden.
Vielleicht auf der Tribüne und guckst auf das Fanprojekt.
Ja, aber wahrscheinlich, wenn ich nicht irgendwie körperlich gebrechlich werde, würde ich dann wahrscheinlich selbst als Ruheständler irgendwo noch ehrenamtlich irgendwas versuchen mitzumachen. Dann würde sowieso mich nicht gänzlich vom Fußball verabschieden. Aber ich denke mal, wenn in 10 Jahren hier ein Stadion ist, was nicht nur schon im übernächsten Jahr fertig gebaut sein soll, sondern in dem sich sämtliche Zuschauerinnen und Zuschauer eingelebt haben, was eine tolle Atmosphäre bieten kann. Also wenn man sich jetzt so die halbfertige Nordtribüne anschaut, kriegt man ja schon so einen Eindruck, wie das ganze Ding mal ausschauen wird, wenn das fertig ist. Ein großer Wunsch wäre, dass spätestens in 10 Jahren dann auch der Gästeblock im Ernst-Abelsport-Feld an der richtigen Stelle ist und der Heimfanblock entsprechend auch an der richtigen Stelle und natürlich bis dahin ohnehin die aktive Fanszene zurückgekehrt ist, weil vielleicht doch Corona so weit im Griff ist, dass genügend Leute geimpft sind, dass es vielleicht bis dahin auch Medikamente gibt, um diese Krankheit erfolgreich zu behandeln, wenn sich denn Leute damit anstecken und wir auch gewappnet sind für künftige Krankheiten, die immer wieder entstehen können und dementsprechend aktive Fanszene wieder im Stadion ist, im Stadion auch dort steht, wo sie gerne stehen möchte, nämlich im Süden und vielleicht auch ein bisschen wieder erfolgreicherer Fußball hier gespielt wird, dann denke ich, sind alle zufrieden und vor allem, wenn auch dann Fanprojekte noch A, solide finanziert sind, B, weiter in den entsprechenden Netzwerken gut verankert sind und C, die Arbeit auch weiter so anerkannt wird.
Das wünsche ich dir und zum Abschluss sei mir noch ein Hinweis erlaubt. Im Dezember ist es dann soweit. Es erscheint das Buch Fußballheimat Thüringen im Arete-Verlag. Der Fußball in Thüringen bietet sowohl in Jena, aber auch im ganzen Land ganz wunderbare Geschichten. Ich durfte sie sammeln und ab Dezember steht das Buch beim Buchhändler eures Vertrauens, beziehungsweise es gäbe es auch online, aber vor Ort ist es viel schöner. Erste Lesetermine stehen bereits fest und werden bald veröffentlicht. Spätestens im nächsten Podcast. Matthias, ich danke dir für das Gespräch, für deine Zeit und deine Arbeit. Herzlichen Dank.
Gerne und danke, dass wir das auch über solche Wege nochmal öffentlich machen können.
Arbeit gegen Diskriminierung, gegen Rassismus, gegen Antisemitismus wird auch in nächster Zeit ein Schwerpunkt sein. Wir streben an, im Frühjahr auch wieder mit Jugendlichen eine Reise nach Israel und Palästina zu machen.
Jena ist deshalb etwas Besonderes, weil eigentlich unabhängig von der Liga in der sich der entsprechende Verein befindet, die Fanprojektarbeit aus unserer Sicht wirklich immer erstklassig war.